Ja, und es ist 20 Uhr. Herzlich willkommen zum Hack Friday, zum zweiten im Jahr 2020. Heute ist das Thema FreeCut. Ich werde euch einfach ein bisschen was dazu erzählen, wie man da so den Einstieg findet. Die Benutzeroberfläche ist nämlich manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig und das macht es dann für euch vielleicht einfacher. Und im weiteren Verlauf kann ich da noch ein bisschen Fragen beantworten oder euch zeigen, was ich damit gebastelt habe, damit ihr Ideen bekommt, was man mit FreeCut alles machen kann. Mal eine Frage in die Runde, kurzes Handzeichen. Hat jemand von euch schon mal FreeCut benutzt? Okay, ausgiebig benutzt. Ja, okay, genau, dann passt es, wie ich mir es überlegt habe, nämlich mit so einem einfachen Einstieg. Also, was ist FreeCut? Das ist eine Cut-Software, mit der man 3D-Modelle erzeugen kann, aber auch ganz viel mehr. Es ist eine Open-Source-Software, man kann mit Python relativ einfach Zusatzmakros bzw. auch ganz neue Programmteile dazu bauen, was auch viele Leute schon gemacht haben. Offiziell ist FreeCut noch im Beta-Stadium, wenn ich das richtig im Kopf habe, deswegen auch die Version 0.19. Als ich angefangen habe, das erste Mal FreeCut zu benutzen, gab es häufig Abstürze. Das ist inzwischen deutlich besser geworden und jetzt macht es auch wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Mal so einen Überblick über das Interface. Also wenn man es startet, hat man hier oben so ein unauffälliges Menü mit den sogenannten Workbenches. Also das sind die verschiedenen Aufgaben, die man machen kann, beziehungsweise die verschiedenen Funktionen, die einem dann zur Verfügung stehen, wenn man in der jeweiligen Workbench ist, dazu mehr. Gibt es später. Jetzt möchte ich erstmal mit euch, also für diejenigen, die mitklicken, einmal kurz in die Settings schauen, beziehungsweise in die Preferences, weil da gibt es ein paar Sachen, die man sich passend einstellen möchte. Das erste wäre Einheiten auf vernünftige Einheiten, falls ihr irgendwie noch auf Imperial oder sowas seid. Dann das zweite ist hier bei Display Settings gibt es die 3D-Navigation. Das angenehme, aber auch fürchterliche, je nachdem, wie das bei euch jetzt gerade frisch installiert angekommen ist, ist es vielleicht in einem komischen Modus. Also der für nicht an irgendeine andere Steuerung gewöhnte Nutzer am angenehmsten ist, glaube ich, der Gestures-Modus, falls ihr irgendwie mit Blender oder irgendwelcher anderen Cut-Software Erfahrung habt, dann könnt ihr da ja das nehmen, was ihr schon gewohnt seid. Mit Gestures kann man auch einigermaßen vernünftig arbeiten, wenn man keine Maus dabei hat, sondern nur so eine mittlere Maustasten-Emulation auf dem Laptop. Also deswegen benutze ich das eigentlich am liebsten. Und dann gibt es noch zwei Sachen, die ganz gut versteckt sind, und zwar im Part-Design unter Shape View gibt es hier oben diese Maximum Deviation. Das ist quasi der Wert, wie nah, also wenn man irgendeine Kurve, eine theoretische hat, dann muss die ja als 3D-Modell mit irgendwie eckig abgebildet werden. Wenn man sich dann wundert, warum die ausgedruckten Sachen oder die exportierten Modelle so viele Ecken haben, dann ist dieser Wert zu hoch. Also den runtersetzen. Und das zweite beim Sketcher, das ist der Teil, mit dem man Skizzen macht, die Anzahl der Segmente in Geometrien, damit der eben kleinteilig genug ist. Genau. Gut.
Die Einheiten auf die Meshwork Small Parts und CNC gesetzt. Warum gefällt dir Standard nicht?
Warte mal, schaue ich nochmal schnell hin.
Millimeter, Kilogramm, Sekunden und Grad finde ich eigentlich erstmal ganz.
Ja, genau, das habe ich darauf gesetzt, weil ich auch mal, also FreeCut kann auch direkt G-Code für eine CNC-Fräse erstellen und CNC-Fräsen wollen bestimmte Werte in Millimetern pro Minute bekommen und wenn man das hier nicht gesetzt hat, dann können komische Dinge passieren. Also das ist noch diese Einstellung ist ein Relikt von als ich damit angefangen habe mit der CNC zu arbeiten und da stand benutze das, sonst komisch.
Ansonsten gleich, außer dass die Geschwindigkeit jetzt anders ist, oder?
Ja, genau. Also, aber das braucht man, damit die Geschwindigkeiten da in dieser Workbench richtig funktionieren. Also, glaube ich, mich zu erinnern, sonst hätte ich es, glaube ich, nicht eingestellt. Genau. So, jetzt zu den Workbenches, die ich vorhin schon erwähnt habe. Also, das, was ich euch heute hauptsächlich zeigen möchte, ist das Part Design. Wir werfen aber vorher noch einen kurzen Blick auf Parts. Das ist das, was man kennt aus anderen 3D-Programmen oder auch von OpenSCAD. Wir machen mal ein neues Dokument. Bei den Parts kann ich einfach so primitive geometrische Objekte erzeugen und die dann mit Boolean-Operationen, also Vereinigung, Verschneidung, zu irgendwas Neuem machen. Die interessantere, also diesen Arbeitsweg, den kennt man aus anderen Programmen. Das Part-Design finde ich deutlich interessanter und mit dem habe ich auch die meisten Sachen gemacht. Und das möchte ich euch heute zeigen, weil das auch ein bisschen unintuitiver ist, wenn man anfängt, damit was zu machen. Also ich hoffe, ihr habt jetzt alle ein leeres Dokument in eurem FreeCAD, wenn ihr mitmacht. Und um loszulegen, nochmal so ein bisschen zum Interface. Also hier auf der rechten Seite sehen wir quasi eine Vorschau oder sehen wir das Objekt oder die Objekte, an denen wir gerade arbeiten. Und hier auf der linken Seite in dieser Spalte sind in diesen Reitern, werdet ihr im Laufe der Zeit sehen, wichtige Informationen immer versteckt oder Arbeitsschritte versteckt, die wir benutzen wollen. Das, was wir am Anfang haben, ist hier quasi unser Dokument, das da unten auch als Fähnchen an unserem Ansichtsfenster dranhängt. Man kann nämlich auch mehrere Dokumente gleichzeitig offen haben und hat die dann in diesem Part-Tree hier parallel angezeigt und kann die auch miteinander verlinken, ja?
Default an der Stelle bei mir ist der Tree View, der Property View. Wo kriege ich den Combo View her?
Ach so, ja, genau. Den habe ich aus Platzgründen weggemacht. Also, warte mal, Tree View. Also da oben bei den, aha. Genau, hier in der, nee, halt Panels, genau. Also da ist der Tree hier nochmal oben drüber. Wenn man viel Platz auf dem Bildschirm hat, dann kann man das auch gleichzeitig haben, weil nämlich das, was ich jetzt hier unten in diesem Model habe, teilweise von anderen Sachen verdeckt wird, aber ich habe das jetzt bei mir, den Tree View, ausgeblendet, weil ich dann halt hin und her switche zwischen diesen Reitern.
Ich verstehe.
Genau. So, jetzt fangen wir mal an. Und zwar, um in dem Part-Design irgendwas zu machen, brauchen wir erstmal einen Body. Das ist quasi dieses blaue Treppchen hier drüben. Und da passiert erstmal gar nichts, außer dass wir quasi so einen leeren Body erzeugt haben. Und der hat sein eigenes Koordinatensystem mitgebracht, das momentan ausgeblendet ist. Mit Leertaste, während man was in diesem Tree angezeigt hat, kann man das ausgewählte Objekt ein- und ausblenden. Also wenn ich Leertaste drücke, dann werden mir eben diese ganzen Koordinatenachsen eingezeigt. Die braucht man normalerweise nicht, aber es ist halt gut zu wissen, wo die sind. Und wenn wir jetzt anfangen wollen, so ein Part zu designen, braucht man erstmal eine Skizze. Also der Arbeitsweg hier ist, man erzeugt zweidimensionale Skizzen und extrudiert die oder zieht die von dem 3D-Objekt, das man schon hat, ab oder addiert sie dazu. Die Skizze, die erste, bekommen wir, indem wir da draufklicken und dann fragt er uns hier rechts, links, Entschuldigung, in der Spalte oder eben auf dem Bildschirm, erstmal eine Ebene, in der wir zeichnen wollen, auszuwählen. Ich nehme jetzt einfach die XY-Ebene. Und jetzt kann ich hier auch mit Maus schieben, also mein Interface ändert sich jetzt nicht mehr den Blickwinkel. Ich kann nochmal zurückgehen. Also ich will eine Skizze haben, ich klicke auf neue Skizze und dann wähle ich entweder hier links die Ebene, die ich haben möchte, oder ich wähle sie im Bildschirm, also zum Beispiel hier jetzt die XY-Ebene. Und bestätige in der linken Spalte mit OK. Das ist auch immer wieder, also das wird sich durch die gesamte Benutzung ziehen, dass man Aufgaben, die man gerade macht, ihr seht es auch oben, ist der Reiter Tasks offen. Also wenn man eine Task beginnt, kann man andere Dinge nicht mehr tun. Wir sind jetzt gerade in der Erzeugung einer Skizze. Deswegen sind die ganzen Icons hier oben ausgeblendet worden, weil wir jetzt erstmal das abschließen müssen. Also entweder wir brechen das ab, eine Skizze zu erzeugen, oder wir bestätigen es und dann können wir wieder andere Dinge tun. Also mit OK habe ich die Skizze erzeugt und die wird dann auch automatisch geöffnet. Ich bin jetzt in der zweidimensionalen Ansicht dieser Skizze gefangen, habe hier schon ein Millimeter-Grid hingelegt bekommen. Das ist, seht ihr hier in den Eigenschaften dieser Skizze auf der linken Seite. Und jetzt kann ich einfach anfangen, mit diesen Zeichenelementen hier oben irgendwas hinzuzeichnen. Wir machen jetzt einfach mal ganz simpel ein Rechteck. Und indem ich das jetzt gezeichnet habe, ist hier auf der linken Seite ganz viel passiert. Nämlich, ich habe hier unten vier Linien gezeichnet. Und außerdem wurden diese Linien automatisch mit sogenannten Constraints, also Einschränkungen, belegt, nämlich Punkten, die gemeinsam sind, also der Endpunkt der senkrechten Linie hier, der obere, und der linke Endpunkt der waagrechten Linie hier oben sind, die hängen zusammen. Entschuldigung, so, die, wenn ich diese Linie hier bewege, kommt die andere mit. Dass das so ist, hängt an diesen Constraints, und die kann man mit diesen Symbolen hier, kann man diese Constraints auch manuell setzen und damit kann man sehr gut Sachen konstruieren. Jetzt haben wir hier diesen Kasten, die Constraints, die wir momentan haben, genügen uns. Fürs Erste, dann machen wir die Skizze wieder zu und jetzt sind wir wieder in unserer 3D-Ansicht und hier ist ausgewählt die Skizze, deswegen ist die jetzt hier auch grün hervorgehoben. Wenn ich sie deselektiere, dann ist sie eben wieder weiß. Und wenn ich jetzt ein 3D-Objekt draus haben möchte, dann habe ich hier oben verschiedene Operationen, die ich damit machen kann. Die einfachste ist, ich möchte ein Pad erzeugen. Ich möchte diese Skizze, die ich da jetzt habe, einfach extrudieren sozusagen in eine Richtung. Wenn ich das auswähle, dann kann ich sagen, wie viele Millimeter ich diesen Klotz hier hochmachen möchte. Diese Extrusion kann man auch in verschiedenen Arten durchführen. Also momentan haben wir Dimension, das heißt in eine Richtung einfach in eine Höhe extrudieren. Man kann aber auch sagen, in zwei Richtungen, also zum Beispiel 24 mm nach oben und 100 mm nach unten von meiner Skizzenebene aus. Und später, wenn wir jetzt damit arbeiten, kann man auch sagen, ich möchte, dass diese Extrusion bis zu einer anderen schon bestehenden Fläche in meinem 3D-Objekt passieren soll oder bis zur ersten oder bis zur letzten Ebene, die in meinem 3D-Objekt da sind. Aber momentan für den ersten Teil genügt uns das hier. Machen wir irgendwie mal 30 Zentimeter oder so, ja genau, Millimeter. Da kann man auch die Richtung ändern, also wenn man das jetzt nicht nach oben, sondern nach unten haben will. Genau, indem ich das bestätige, bin ich wieder aus diesem Arbeitsschritt raus, bin wieder in meinem allgemeinen Interface und habe jetzt hier mein erstes Klötzchen. Und jetzt kommt der interessante Teil bei dem Part-Design. FreeCAD ist ja ein parametrisches 3D-Programm, das heißt, ich kann Arbeitsschritte in einer Abfolge durchführen und kann dann zum Beispiel Dimensionen in einem frühen Arbeitsschritt ändern und das wird dann durch alle Arbeitsschritte wieder angewendet, sodass, wenn mir einfällt, das hätte nicht 30 mm hoch sein sollen, sondern 35, dann kann ich das nachher an diesem Pad hier ändern und das wird durch alle Schritte durchgehen. Und wenn wir jetzt einen weiteren Schritt haben möchten, zum Beispiel brauchen wir jetzt hier, wollen wir eine Schraube festmachen oder so, oder wir wollen hier oben ein Loch drin haben, dann wähle ich diese Fläche aus von diesem Pad und sage, ich möchte eine weitere Skizze haben. Und wenn ich jetzt ein rundes Loch hier machen oder erstmal einen Kreis hier hinzeichnen, das soll dann ein Loch werden. ist ja in dieser Ebene auf meinem schon erzeugten Klotz, aber damit der auch irgendwie in der Position fixiert ist, gibt es hier drüben, halt, wo ist es hingerutscht? Ich habe die Symbole noch größer gemacht, damit ihr alle was seht und jetzt finde ich sie selber nicht mehr. Ja, genau, hier. Bei diesen Linien, die ich in der Skizze oder bei diesem Skizzentool gibt es zwei Modi. Momentan sind wir in dem Modus, der auch tatsächlich in Operationen in dem 3D-Modus umgewandelt wird. Und es gibt, wenn ich hier auf diesen Modus wechsle, da werden die Linien alle blau. Damit kann ich irgendwelche Hilfslinien hier zeichnen und Konstruktionen vornehmen, die nicht in 3D-Operationen umgewandelt werden. Aber das ist sehr hilfreich, wenn man irgendwas irgendwo positionieren möchte. Ich mache die jetzt mal kurz rückgängig, die Linien. Was ich nämlich jetzt eigentlich machen möchte, ist mir mit dieser Werkzeug einen Referenzpunkt holen, nämlich von dem, was ich schon erzeugt habe, kann ich jetzt hier Kanten oder auch Punkte auswählen und die sind dann Teil meiner Skizze, hängen aber an dem darunterliegenden 3D-Modell, das schon da ist. Also wenn ich jetzt diese Kante auswähle, habe ich diesen Punkt und dann kann ich zum Beispiel, wir haben ja jetzt in unserer aktuellen Skizze haben wir eine Linie, die wir gerade reingeholt haben, nämlich die Kante von dem 3D-Objekt ist und den Kreis, den wir gezeichnet haben. Und die möchte ich jetzt in irgendein Verhältnis bringen, nämlich ich gebe dem Mittelpunkt einen zusätzlichen Constraint, also die Constraints sind alle hier und dem sage ich, ich möchte eine horizontale Einschränkung, nämlich dieser Punkt und dieser Punkt sollen immer einen bestimmten Abstand haben, nämlich, sagen wir mal, 10 mm und einen vertikalen Abstand von, schauen wir mal, 15. Genau, und jetzt passt der Radius nicht, den könnte ich jetzt manuell verändern oder ich kann auch hier sagen, ich möchte einen fixen Radius vergeben und sagen wir mal, 10, nee, das ist zu groß, weil dann sind wir ja hier im Rand. Dann machen wir das da oben ein bisschen größer, indem ich doppelt draufklicke. Ach so, ja genau, also wenn man hier irgendwas ändern möchte, wenn die Sachen gelb gehighlightet sind, um die gelb zu highlighten, muss man auf die Buchstaben draufgehen, kann man die eben auswählen, machen wir das mal 12, dann sitzt der hier schön drin. Damit habe ich diesem Kreis jetzt einen festen Ort gegeben und der ist jetzt durch diesen vergebenen Radius hier unten und die X- und Y-Koordinaten abhängig von dieser Ecke, ist der jetzt gerade grün geworden. Das liegt daran, weil die Skizze happy ist, weil es nämlich keine offenen, also diese Skizze hat keine Freiheitsgrade mehr. Ich habe alle möglichen Freiheitsgrade durch irgendwelche Constraints festgelegt und FreeCut möchte sozusagen, oder FreeCut ist happy, wenn ich genau so viele Constraints vergeben habe, wie ich Freiheitsgrade habe. Ich kann aber nicht mehr Constraints vergeben, als ich Freiheitsgrade habe. Dann fängt er an zu meckern, weil, ja genau.
Frage?
Ja.
Da ist jetzt, du hast gesagt, horizontal, vertikal, X und Y, woran hängt das Koordinatensystem hier? Am Objekt oder
ist das? Nee, das ist, die Skizze hat ihr eigenes Koordinatensystem. Der Nullpunkt des Koordinatensystems ist hier zwischen dieser roten und der grünen Achse. Also das ist der Nullpunkt.
Oder anders gefragt, wenn du dieses Klotz jetzt im Raum drehst, wenn du dir das die Sache hier rausdrehst,
dann dreht sich meine ganze Skizze mit, weil meine Skizze, also die Skizze ist fixiert auf der Fläche meines Klotzes. Und wird immer sich mit dieser Fläche mitbewegen. Wenn man massive oder wenn man größere Änderungen an zugrunde liegenden Strukturen vornimmt, kann es sein, dass die Skizze ihren Haftungspunkt verliert und wie man die dann da wieder dran bekommt, wo sie sein soll, das kann ich euch dann auch noch zeigen. Oder wie man sie auch auf eine andere Fläche verlagern kann. Genau, und die sitzt aber. Also die Fläche ist parallel zu der Ebene, die ich da als Grundlage ausgewählt habe, hat ihren Nullpunkt da, wo sie ihn jetzt hat. Und der Teil dieser Skizze, also dieser Kreis, ist fix, hängt an der Ecke von diesem Klotz. Genau, mit der Skizze sind wir jetzt erstmal fertig, dann können wir das zumachen und wir wollen das ja als Loch haben. Diese gelben Symbole hier oben erzeugen Material, sage ich mal, und diese blau-roten nehmen Material weg. Wenn wir jetzt diesen Kreis, den wir da gerade erzeugt haben, einfach ausschneiden wollen, dann ist das erste Symbol, das, also beziehungsweise ausschneiden einfach als senkrechten Schacht nach unten, wäre das das hier. Das ist also genau das Äquivalent zu dem Pad, was wir vorhin verwendet haben, bloß als Subtraktion. Und da kann ich eben auch eine Höhe angeben. Oder wenn ich mir noch nicht sicher bin, wie groß mein Objekt eigentlich am Ende sein wird und ich aber einfach möchte, dass dieses Loch hier durchgeht, kann ich einfach sagen, through all, und jetzt können wir hier durchgucken. Oder ich könnte auch sagen, up to face, und dann kann ich habe ich jetzt hier in dieser Task, braucht er jetzt ein Face, bis zu dem er gehen soll, und dann kann ich ihm sagen, bis zu diesem Face, und dann macht das halt auch dahin durch. Aber damit kann man halt in verschachtelteren, kleinteiligeren Objekten sehr genau auswählen, bis wohin eine Extrusion gehen soll, ohne absolute Werte einzutragen, sondern einfach in der Geometrie zu definieren, wo man das jetzt, wo man möchte, dass es endet. Also ich will jetzt einfach nur, dass das Loch durch alles durchgeht. Alles durch, also alles, was zu diesem Body gehört. Ich befinde mich jetzt in diesem Body. Ach so, ja, genau. Und wir haben jetzt eine Pocket erzeugt. Also dieses Ding hier, dieses Loch nennt sich Pocket. Und jetzt sehen wir auch in unserem Baum von dem Objekt, unser Pad ist immer noch da, aber grau, nämlich ausgeblendet. Und als unterster Teil ist jetzt eben diese Pocket. Und die ist aber nicht nur dieses Loch, sondern wenn ich die anklicke, wird mein ganzes Objekt gehighlightet, nämlich der letzte Stand mit dieser Operation. Und wenn ich sehen möchte, wie das eigentlich vorher war, kann ich einfach meinen vorherigen Arbeitsschritt anklicken, Leertaste drücken, dann wird das als aktueller Arbeitsschritt eingeblendet, und ich könnte jetzt hier nochmal Veränderungen vornehmen. Ich könnte auch nochmal hier an dieser, mir diese Skizze holen, die die Grundlage von dem Ding, von diesem Pad ist, da doppelt draufklicken und jetzt hier nochmal Veränderungen vornehmen. Um da einen Überblick zu bekommen, was man da, also gerade wenn man jetzt irgendwie viele Arbeitsschritte hintereinander hat, kann man sich unter Tools, glaube ich, ist es, den Dependency-Graph angucken. Also der geht dann hier in einem neuen Reiter auf, und da sehe ich jetzt, ich habe momentan in meinem Dokument einen Body, und der hat als Grundlage ein Koordinatensystem und also drei Achsen und darin, dazwischen aufgespannt drei Ebenen, und auf der XY-Ebene angehaftet ist eine Sketch, und aus dieser Sketch ist ein Pad entstanden, und auf diesem Pad habe ich eine weitere Sketch angeklebt und dann eine Pocket in diesem Pad mit dieser Sketch erzeugt, und so gehen diese Dependency Graphs, die werden dann immer größer, und da kann man dann sehen, was man quasi gemacht hat, wenn man den Überblick verloren hat. Und
Frage?
Ja.
Kann man das als Virtual-System missbrauchen?
Gute Frage. Als Versioning-System. Wie meinst du?
Naja, du konntest ja jetzt gerade das Pad wieder anwählen und ja, quasi den Zustand davor dir nochmal anzeigen lassen. Und wenn du jetzt zum Beispiel noch mehrere Löcher reinmachst oder andere Objekte.
Ja, genau. Also du kannst jeden dieser Zustände abrufen zu jeder Zeit, indem du ihn einfach hier auswählst und mit der Leertaste wieder sichtbar machst. Und du könnt, also wenn ich jetzt zum Beispiel das Pad, also meinen ersten Schritt wieder herhole und den jetzt hier so habe, könnte ich Ctrl-E drücken und den sofort als STL exportieren. Also ich kann jeden Teilschritt jederzeit rausholen aus dem Programm.
Aber wenn du jetzt in den ein neues Loch reinmachst?
Dann bleibt mein erstes Loch da. Also in den kann ich jetzt, wenn ich hier, ach so, ja, genau. Wenn wir noch, genau, es ist nur ein Branch. Ich kann nicht, in dem Dependency Graph kann ich jetzt nicht von diesem Pad hier nochmal irgendwo hingehen, sondern das heißt, in dem Body.
Der baut immer auf den letzten Schritt drauf auf.
Genau. Also man holt sich immer den er baut nicht immer auf den letzten Schritt auf, aber das ist dann meistens ein Fehler. Und das muss man dann fixen, weil dann passieren, also es gibt auch, man kann da, wenn man missbaut, kann man da auch Circular Dependencies erzeugen, und dann ist er nicht happy, dann muss man das reparieren, weil dann wird Weiterarbeiten schwierig oder es passieren komische Dinge.
Aber also so, dass jetzt quasi irgendwie so ein
Ja, doch, das kann man schon machen. früher hatten sie da, aber vermutlich hatten sie Angst, verklagt zu werden, hatten sie da so einen Sturmtruppenhelm von Star Wars.
Ja. Wenn ich jetzt quasi meinen Tag den Sketch ändere,
ja.
Wirkt sich das dann direkt auf die Pocket aus?
Ja, genau, das können wir ja mal ausprobieren. Wenn ich jetzt hier in das Pad gehe und diese erste Skizze nehme und sage, ah, das ist jetzt irgendwie, das sollte eigentlich so sein, oder machen wir es mal fies, wir verändern die Ecke, an der wir dranhängen, ups, so, ich hole mir den Punkt und mache jetzt so und sage Update und schließe das, dann ist mein Kasten größer geworden. Und meine Pocket, wenn wir uns da die Skizze anschauen, hängt immer noch angehaftet an diesem Eckpunkt, den ich vorher ausgewählt habe, mit denselben Abständen.
Und wenn du die in der Mitte haben wollen würdest von der Fläche?
Immer in der Mitte? Ja, dafür gibt es, ändern wir das einfach mal. Wir wollen das nicht da am Rand kleben haben, sondern in der Mitte. Da.
Hilfslinien zu konstruieren.
Ganz genau. Das ist auch was ich gelernt habe mit der Zeit, wo ich es verwendet habe. Früher habe ich sehr viel mit Kissenmaßen gemacht und inzwischen arbeite ich mehr mit so geometrischen Konstruktionen, weil es gibt nämlich bei den Constraints auch gleicher Abstand. Also da würde ich mir jetzt auf dieser Kante hier würde ich einen neuen Punkt erzeugen und sagen, dass dieser Punkt und diese Kante zusammengehören. Also der Punkt hat jetzt diesen Constraint bekommen, der liegt auf dieser Linie. Wenn ich den jetzt verschiebe, dann, ich kriege den hier nicht runter. Egal, wo ich mich hinbewege, der wird nur noch auf dieser Linie hüpfen. Und dann nehme ich diesen Endpunkt und diesen Endpunkt. Erstmal sage ich natürlich Äquidistanz sozusagen. Also eine Symmetrie will ich erzeugen. Hier nehme erst die Enden und dann den mittleren Punkt. Oder umgekehrt. Nee, warte mal, wie war es so? So.
Sagt er das irgendwo unten? Was du es machen sollst?
Das ist eine gute Frage, ich glaube schon.
Ich kenne das von Q-Cut, der sagt ja, please select first point, please select...
Nee, macht er nicht.
Man muss wissen, in welcher Reihenfolge.
Ja, genau. So, genau, damit habe ich diesem Punkt jetzt einen Constraint gegeben, den kriege ich jetzt gar nicht mehr weg. Der wird jetzt immer in der Mitte von dieser Kante sein und dann könnte ich zum Beispiel eine Hilfslinie von diesem Punkt zu diesem Punkt machen. Jetzt können wir mal gucken, ob der... Also wenn man so eine Linie so zeichnet, dann denkt man manchmal, dass die auf den Punkten hängt, aber tut sie nicht. Wenn man möchte, dass dieser Punkt quasi mit dem zusammenhängt, muss man die halt beide einmal auswählen und einen Constraint eben erzeugen, dieser Punkt ist identisch.
Hättest du jetzt auch nur den Punkt der Hilfslinie verwenden können, anstelle dass du den Hilfspunkt angelegt hast?
Den Punkt, ach so, ja, genau, ich hätte einfach die Hilfslinie erzeugen können und dann sagen, das Ende dieser Hilfslinie soll zwischen den beiden Enden liegen, genau. Und jetzt habe ich meinen Kreis da schon mal irgendwie dran gehängt und dann, muss ich nochmal in die Skizze rein. Und jetzt gebe ich dieser Linie einfach den Constraint, dass sie senkrecht sein soll und dann wird dieser Kreis, den kriege ich jetzt hier nicht mehr weg, der kann sich jetzt nur noch senkrecht rauf und runter bewegen und wenn ich das gleiche nochmal horizontal mache, dann habe ich den in der Mitte meiner Fläche fixiert.
Ist das jetzt gerade Basic Practice? Also warum hast du nicht einfach die beiden Diagonalen konstruiert und auf den Schnittpunkt der Diagonalen?
Es gibt tausend Wege.
Ja.
Aber das war mir denn verrückt.
Ich hätte gesagt, ich kann den Mittelpunkt immer das Constraint geben, gleicher Abstand zu den beiden.
Ja, genau.
Zu den vier Punkten. Schwerpunkt der Fläche oder so.
Ja, wenn ich das gleiche Abstand konstruiere, würde ich sagen, der Mittelpunkt soll gleichen Abstand zu den vier Punkten haben oder kann ich immer nur zu zwei?
Manchmal, ich mache es jetzt immer so, weil es hat nämlich manchmal funktioniert, wie du sagst. Also quasi, ich wähle den Punkt und den Punkt und sage, ich möchte, dass die gleichen Abstand haben. Aber der Algorithmus, der das macht, der will dann manchmal, dass der hier ist, weil der dann den kürzesten Abstand hat. Und dann kriege ich, ja genau, und wenn ich das dann versuche so zu machen, dann kollabiert unter Umständen meine ganze Skizze, weil der kürzeste Abstand ist, wenn die alle in einem Punkt sind oder so. Deswegen mache ich es gerne so. Vielleicht wird es in späteren Versionen besser funktionieren, aber also zuverlässig funktioniert so. Es würde auch zuverlässig funktionieren, wenn man da die Diagonalen macht. Dieses dieser Punkt oder diese zwei Punkte sind identisch und dieser Punkt hat sich auf dieser Linie zu, oder hat auf einer bestimmten Linie oder Kurve zu sein und auch diese Kurve und diese Linie sind tangential zueinander. Diese Constraints sind sehr praktisch, um Sachen ohne Dimensionen irgendwie im Raum anzuordnen. Genau, jetzt haben wir ja unser Loch hier verschoben und wenn wir jetzt aus der Skizze rausgehen, ist es halt hier. Und aber immer noch so, wie wir es vorher definiert haben. Ich will euch jetzt in dem Modus noch ein, zwei Sachen zeigen, die sehr praktisch sind, die auch nicht direkt offensichtlich sind. Wir nehmen jetzt einfach nochmal diese Fläche. Wir wollen da irgendwelche Befestigungsmittel dran haben. Also machen wir nochmal eine Skizze auf. Und ich wechsle nochmal. Ich mache die Icons gleich wieder klein. Sind die groß genug für euch auf dem Beamer? Weil dann mache ich sie wirklich kleiner. Dann habe ich sie nämlich alle gleichzeitig da. Können das ja mal kurz testen. Wo war's? Nee, halt. Was unter General? Genau da. Medium. Ist das so okay? Könnt ihr da alle noch was sehen? Ja, also wenn keiner sich beschwert, dann gehe ich jetzt einfach mal von aus. So, ich mache jetzt einfach mal hier ein paar Punkte. Die könnte man jetzt... Nee, halt. Ich will eigentlich nur einen. So. Den könnten wir jetzt auch wieder im Raum fixieren, wie wir das mit dem ersten gemacht haben. Das sparen wir uns jetzt. Und jetzt möchte ich hier ein Schraubenloch haben. Dafür gibt es diese Funktion. Die sieht auf den ersten Blick ähnlich aus wie die da, bloß dass sie rund ist. Aber die macht eben Löcher, die vorher schon definiert sind. Also dieser Kreis ist da, der hat nichts mit dem Loch, das da anschließend hinkommt, zu tun, sondern ist eigentlich nur ein Platzhalter um den Mittelpunkt. Ja, es könnte sein. Und zwar kann ich hier sagen, ich möchte ein Loch nach der isometrischen Norm haben, grob, und zwar für eine M3-Schraube und die soll 15 mm tief sein. Die geht also nicht durch, will hier oben nur was anschrauben. Wir können das Loch auch mal ganz klein machen. Die macht in dem Modell auch tatsächlich die Winkel von der Bohrspitze, also kann man da halt Sachen wirklich genau gucken, schneide ich jetzt hier schon aus meinem Objekt raus oder so. Man kann diesen Winkel auch tatsächlich angeben. Man kann sagen, das ist eine... halt. Ja, ja, ach so, genau, die ist nicht tief genug. Genau, sobald ich sage, ich brauche hier... Ich habe eine Senkkopfschraube, macht der mir den in der Norm definierten Radius für meinen Kegel, den ich brauche, um die Schraube da eben reinzubekommen. Ja, genau, das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Also wenn man, gerade wenn man jetzt 3D-Druck macht, bei einer M3 wird es schwierig, wenn man nicht gerade einen SLA-Drucker hat, aber man kann tatsächlich auch sagen, dass das Ganze ein Gewinde haben soll. Und genau, also die sind dann auch im 3D-Modell. Wieso ist das jetzt nicht im 3D-Modell? Vielleicht nicht lang genug? Eigentlich schon. Also normalerweise werden hier die Gewinde auch angezeigt. Vielleicht nicht beim... Machen wir ein K? Nee. Also bei Schrauben wird es auf jeden Fall angezeigt, vielleicht nicht bei Löchern. Ach nee, Entschuldigung, genau. Bei Löchern wird es, glaube ich, nicht angezeigt. Aber jedenfalls kann man hier halt...
Das ist trotzdem ein Modell.
Genau. Ach nee, genau... wie war der?
Der ist rechtshändig, oder? Wer macht denn Linksschrauben?
Das sieht so aus, als ob du jetzt mit einem Gewindeschneider da...
Ja, ja, genau, das ist vorbereitet sozusagen für, ich will da noch ein Gewinde reinmachen und deswegen ist der Durchmesser kleiner. Wenn ich das weglasse, dann passt die Schraube rein.
Ja, genau. Ich kann mir vorstellen, dass man das Gewinde nicht macht in der Geometrie, weil das halt unglaublich viel...
Genau, also wenn man Schrauben... macht, dann kann man und muttern, da gibt es eine eigene Workbench dafür, um Verbindungsmittel dann in diese ganzen Löcher reinzutun, da kann man die Gewinde tatsächlich anzeigen lassen. So, jetzt will ich aber nochmal die kleinere Schraube haben. So. Oder machen wir eine M4? Genau. Gut. Und das ist jetzt irgendwie komisch, dass dieses Loch hier nur an einer Stelle ist. Und dafür gibt es diese praktischen Werkzeuge. Da kann man nämlich entweder an einer Achse spiegeln oder man kann in einer Richtung ein bestimmtes Feature mehrmals wiederholen oder man kann das polar verteilen. Also ich spiegel jetzt einfach mal und sage, ich möchte das Hole spiegeln. Also welches Feature will ich eigentlich spiegeln, will er jetzt erstmal von mir wissen. Und jetzt fragt er mich, an welcher Achse will ich spiegeln. Jetzt nehme ich einfach mal die hier. Und das liegt hier gerade außerhalb des Objekts, weil wir unser erstes Pad nicht ordentlich zentriert haben im Koordinatensystem. Das hängt hier nämlich drüben raus. Also deswegen ist es auch sinnvoll, wenn man weiß, man möchte solche Features irgendwie symmetrisch auf dem Objekt verteilen, dass man das in den ersten Schritten schon symmetrisch um den Mittelpunkt des Koordinatensystems anordnet.
Dein Objekt bringt aber ein eigenes Koordinatensystem mit, aber selbst in dem musst du natürlich nicht symmetrisch liegen.
Also genau, mein Objekt bringt dieses Koordinatensystem mit und ich habe momentan als Spiegelachse in diesem Mirroring diese Ebene hier genommen. Ich könnte auch irgendeine andere Ebene nehmen, also man könnte auch so eine Seitenfläche nehmen irgendwas, was du als Fläche auswählen kannst, kannst du als Spiegelebene benutzen. Wenn man so ein Objekt mit vier Schrauben an den Ecken machen möchte, dann ist es halt sinnvoll, die Grundfläche zentriert, um den Mittelpunkt anzuordnen in den ersten Schritten, weil dann geht alles einfacher. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil das halt zum Vorführen einfach ist, wenn man da so ein paar Constraints weglässt. Genau. Das Koordinatensystem brauchen wir nicht mehr. Aber jedenfalls ist unser Loch jetzt hier drüben. Wir können das Mirroring auch nochmal rausnehmen und einfach mal eine Reihe von Löchern erzeugen. Jetzt fragt er, also welches Feature will ich haben? Das hier. Und ich will auf einer Länge von 100 mm, sagen wir mal, 5 Stück haben. Jetzt sehen wir die auch schon, wo er die hier anordnet, aber ich will die nicht in die Richtung, weil da ist kein Objekt, sondern ich will sie in die Gegenrichtung haben. Aha, das ist 100 mm sind zu viel, weil mein Objekt ist ja größer. Genau. Und da kriegt man halt relativ schnell, unkompliziert irgendwie Sachen hin und kann die auch nochmal anpassen.
Hätte das bei Länge auch die Länge des Objekts irgendwie angeben können? Weil das war so aus wie so ein Millimeter. Würden die das gleichmäßig verteilen mit dem Objekt?
Ja, genau. Kann man, und zwar, die Länge des Objekts kann man nicht direkt angeben, man kann aber hier anstatt absoluten Werten auch Variablen einfügen. Das Interface dafür ist momentan noch ein bisschen unangenehm. Es gibt nämlich hier eine Spreadsheet Workbench und ich muss da jetzt nochmal raus, genau. Also ich konnte, war jetzt wieder so ein typisches Verhalten von FreeCAD, wo man gerne mal hängen bleibt. Ich war in diesem Linear Pattern, ich wollte die Workbench ändern, das geht nicht, solange ich hier in dieser Task noch bin. Also ich muss die Task entweder quittieren oder abbrechen, um irgendwo anders hinzukommen. Genau, und es gibt eine Spreadsheet Workbench. Da kann ich ein neues Spreadsheet erzeugen, das kommt dann hierher und da kann ich hier Zellen ausfüllen und das funktioniert leider nicht so schön, wie man das erwarten würde, weil wenn ich jetzt hier einen Wert eintrage und den möchte ich verwenden, dann muss ich in den Properties dieser, ich glaube, Alias ist es für die Zelle einen Namen geben und den Namen kann ich dann als Variable aufrufen. Also wenn man, ja. Das ist zwar, und jetzt sehe ich nicht, dass das dieses Alias hat, also das ist, das kann ich daneben hinschreiben, genau, aber das sind halt irgendwie 5 Schritte, um eine Sache zu bekommen. Das ist da momentan noch ziemlich unangenehm. Ich gehe davon aus, dass das irgendwann besser wird, weil das halt sehr praktisch wäre, wenn man...
Die Zellenkoordinaten kannst du nicht ansprechen, dass du sagst Spreadsheet.a1 oder so ein Quatsch.
Ich glaube schon, aber das ist halt noch
schlimmer, weil du dann gar nicht mehr weißt, was du eigentlich hast. Kannst du ja mal fertig machen. Geh nochmal in die Größe von deinem Objekt rein.
Ja, wir können das ja. Ach so, ja, genau, das können wir machen, dass wir das hierhin. Gehe ich in die Skizze und gebe dem hier ein Längenconstraint. Und anstatt dass da. Moment. Genau, dann sage ich, ich möchte das Spreadsheet.length und dann habe ich den Wert, den ich da eingetragen habe und den hat es jetzt halt auch. Und dann kriegt es auch eine andere Farbe, damit ich weiß, dass das kein absolut eingetragener Wert ist, sondern dass der irgendwo anders herkommt. Update und jetzt hat es halt diese Länge.
Wusstest du Update?
Nee, wenn ich schließe, dann passiert das Update automatisch, aber manchmal will man irgendwie Update drücken, weil man dann sieht, dass sich in der Vorschau unter der Skizze schon was verändert und dann will man die Skizze nochmal ändern, da muss man nicht immer hin und her gehen. Genau, und jetzt könnte ich das hier genauso machen. Und dann hätte ich das hier auch und jetzt müsste ich halt den Punkt, den hatte ich vorhin einfach irgendwo in den Raum reingelegt, wenn der jetzt an der Ecke angeankert wäre, dann wird es funktionieren. Und ich könnte auch hier sagen, diese Länge minus 5 und dann sorge ich dafür, dass es halt ein bisschen knapper ist. Und wenn dieses Spreadsheet schöner zu bedienen wäre als mit diesen Aliases, dann könnte man da nochmal so eine ganze Ebene an oder so eine ganze Welt an parametrischer Editierung machen, weil da hat man ein Spreadsheet und da stehen irgendwie Sachen und dann gebe ich da nur irgendwas ein und so ist es halt ein bisschen. Also ich benutze es selten momentan, weil es halt so unhandlich ist im Vergleich zu anderen Wegen. Das ist
der einzige Weg, zu Variablen zu kommen.
Der einzig mir bekannte, aber es gibt auch bestimmt sehr viele Sachen, die ich da noch nicht herausgefunden habe. Also ich jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, finde ich neue Tricks raus. Achso, ja genau, diese Transformation failed jetzt natürlich, weil der kann diesen letzten hier nicht abziehen. Hä? Muss ich das abbrechen und hier mein Loch nochmal richtig positionieren, indem ich das nach da vorne hole. Schließe, also das Update passiert jetzt auch, genau. Und wenn ich jetzt das Linear Pattern mache und hier den Wert reinhole... Ne. Mach's mal ein bisschen kürzer, damit es. Ja, genau, weil sonst hängen wir nämlich auf der anderen Seite wieder raus.
Wodurch ist es festgelegt, wo das Koordinatensystem an deinem originalen Quadrat verankert ist? Wenn die Länge änderst, muss er irgendwo wissen, welchen Teil er fix lässt.
Welches Koordinatensystem?
Ja, irgendwie muss doch deine Fläche.
Also meine Skizze, meinst du die Skizze?
Die originale Skizze von dem Viereck.
Die hier, diese Skizze.
Genau, die muss ja irgendwo an Koordinatensystem.
Ja, genau. Dieser Origin hier ist identisch mit dem Origin, den mein Body mitgebracht hat.
Aber um die Frage zu beantworten, so wie der Maler die Skizze gemacht hat, ist sie nicht an diesem Koordinatensystem verankert.
Und was macht er dann, wenn er die Länge verändert, muss er doch irgendwas entscheiden. Okay? Es gibt ja nicht. Es gibt ja, genau.
Der Weg wäre, dass man irgendwie mit deswegen geh nochmal in die Skizze rein.
In welche die?
Also in deine ganz ursprüngliche.
Ja, genau. Ja, genau, die würde ich an diesem Ursprung hier festmachen. Da würde ich sagen.
Die hat oben eben 3 Freiheitsgrade, das heißt, du kannst.
Ding hier, jetzt passieren hier schon komische Dinge, wenn ich das hin und her schiebe. Und dann mache ich eben noch eine Linie. Ich mache das gerne auch so, dass die dann total daneben liegen und ich quasi meinen... Ach ja, hier sind überall, also wenn ich so im Flow bin, ich vergesse die Shortcuts auch immer wieder. Alles ist hier mit Buchstaben im Interface schon hinterlegt, also den Constraint machen. Wenn ich jetzt sowas mache und dauernd Punkte mache, dann schaue ich irgendwann, was war das nochmal, wähle die nur noch aus und mache C und zum Beispiel in diesem Fall und so. Und jetzt diese Linie auch da drauf. Halt. Die Linie, den Punkt. Wieso will die nicht? Ah, jetzt habe ich, genau, jetzt haben wir hier irgendwie einen Constraint zu viel.
Du hast den Punkt zum zweiten Mal auf dieselbe Linie gesetzt.
Das kann sein, nämlich 15 und 17 sind irgendwie eine Kollision, das kann man sich dann auch anzeigen lassen, nämlich dieser Constraint hier ist zu viel und die kann man dann da unten, also am einfachsten ist es, wenn man es sich hier unten holt und den Constraint löscht. Jetzt sollte, der 16er ist auch noch im Konflikt und genau, und jetzt passt, also da war ein Constraint zu viel und da beschwert er sich, jetzt haben wir noch einen Freiheitsgrad, den können wir uns auch anzeigen lassen. Das ist nämlich die Höhe. Also wir können jetzt dieses Ding hier noch in den Maßen verändern. Und wenn wir das jetzt updaten, dann stimmt natürlich der im Raum schwebende Punkt nicht mehr. Weil den ich einfach, habe ich nur irgendwo hingemalt. Wenn wir den an die Ecke geklebt hätten, dann wäre der jetzt auch wieder hier richtig positioniert. Und sieht man ja auch an dem Loch, dass wir versehen haben mit einem festen Punkt im Raum, dass das jetzt noch da ist.
Frage, wenn du dieses Loch, was da ist, kannst du da nochmal in die Skizze reingehen?
Das erste Loch, das große?
Ja.
Ja, das war die Pocket hier.
Siehst du da deine Hilfslinien, die du auf der Originalskizze gemacht hast, wieder? Nein.
Nee, die sehe ich da nicht. Aber, Moment, wenn ich in den Tree gehe und das Modell ausblende, also ich habe jetzt das Pad ausgeblendet und die Skizze eingeblendet, dann ist die zumindest da und ich könnte jetzt auch jede von diesen Linien hier in diese Skizze reinholen. Oder jeden Punkt. Ja, genau.
Okay. Ich glaube, die Hilfslinien, wenn es richtig weiß, sind immer nur für diese
eine. Ja, genau. Wenn ich aber Hilfslinien brauche, die irgendwie global in dem ganzen, in meiner ganzen Konstruktion vorhanden sind, dann mache ich das nicht mit diesem Sketcher. Also der Sketcher ist eigentlich immer die Grundform, aus der ich dann irgendein 3D-Objekt erzeugen möchte. Wenn ich mir jetzt einfach nur irgendwie, das soll hier in diese Richtung so sein und da will ich eine Kurve und ich will das jetzt einfach nur irgendwie mal hinkrackeln, damit ich so einen groben Überblick haben möchte, dann gibt es dafür eine eigene Workbench, nämlich die, wo ist sie, Draft, hier oben. Und mit der kann man, da hat man die gleichen Werkzeuge scheinbar, aber mit der kann man hier im Raum wild Linien und Rechtecke und geometrische Formen erzeugen, die nicht in diesem Body hängen, sondern die in meinem Dokument überall da sind und die ich zum Beispiel auch als Pfade benutzen kann, um dann so eine Skizze zu extrudieren entlang einem Pfad. Also wenn ich irgendeinen...
Frage?
Ja?
Kann man entweder in dem Draft-Modus oder irgendwo anders, das habe ich bei anderer CAD-Software gesehen, fand ein sehr nützliches Feature, quasi Bitmaps an irgendwelche
Flächen legen.
Flächen hängen, also sich irgendwie verschiedene Ansichten von einem Objekt, was ich nachkonstruieren will, als XY, XZ, YZ irgendwo hinlegen kann.
Ich glaube schon. Ich habe es aber selber noch nicht gemacht. Was ich gemacht hatte, war Vektorgraph, also DXF-Dateien oder zum Beispiel auch aus KiCad exportierte DXFs hier als Drafts reinzuholen. Da habe ich auch Beispieldateien, die ich später mit euch anschauen wollte. Und die blende ich dann ein, während ich meine Skizzen konstruiere, lege mir die in die Ebenen, die ich brauche, sozusagen, um diese Skizze zu machen und das als Hilfsunterkonstruktion zu haben. Ja, genau, also ob man jetzt Bitmaps reinholen kann, habe ich selber noch nicht ausprobiert. Den Fall hatte ich noch nicht. Muss man einfach mal googeln. Ach so, ja, das wäre vielleicht auch noch ein guter Hinweis. Die FreeCAD-Webseite hat ein Wiki mit zunehmend besserer Dokumentation, wo gerade so für Grundschritte und für viele von den Standard-Workbenches Tutorials da sind, teilweise Videotutorials, teilweise Text-Tutorials, teilweise gut bebildert. Manche sind würden in der normalen Wikipedia irgendwie so, dieser Artikel braucht noch ein bisschen Arbeit, Tags bekommen, aber also da findet man halt auch was. Und das war, wenn ihr vor 2 Jahren FreeCAD angeschaut habt und euch gedacht habt, was für eine Katastrophe, das ist halt in den letzten 2 Jahren deutlich besser geworden. Also ich bin da jedes Mal sehr überrascht, wenn ich da drauf schaue, weil ich mich dann freue, dass ich was gefunden habe. Ja?
Ergänzung, man sollte dabei schauen, dass man nicht Tutorials von einer allzu weit zurückliegenden Version von FreeCAD versucht nachzumachen, weil sonst das ist...
Ja, genau, also die Icon, habe ich ja gerade gesagt, wenn ihr dann das Sturmtruppenhelmchen sucht und müsst es scharf finden, das geht vielleicht noch, weil das an der gleichen Stelle ist, aber teilweise sind halt haben sich Interface-Sachen total verändert. Ja, genau. Also, ja, es ist, sie sagen selber, es ist Beta-Stadium irgendwie, es ist halt irgendwie noch Work in Progress. So. Ich gehe nochmal zurück in die Part Design Workbench. Also es gibt hier noch ganz andere Werkzeuge, nämlich zum Beispiel so eine Skizze, die man erzeugt hat, eben nicht linear, sondern in einer Rotation um eine Achse dazu zu addieren oder abzuziehen. Wir haben ja jetzt hier noch Löcher reingemacht, das machen wir vielleicht noch. Also wenn ich jetzt da noch irgendein rausstehendes Feature haben wollen würde, zum Beispiel hier auf der Seite, machen wir da noch irgendwas hin schnell. Nur damit wir es mal gesehen haben. Vielleicht auch mal was Ausgefallenes, ein Sechseck.
Kein Neuneck.
Nein. Geht, glaube ich, auch. Nein. So, da muss es natürlich weg. Das hier auch. Wo war's? Ja, siehst du? So ein Zufall. Genau, und wenn wir da jetzt, da machen wir jetzt was ganz Ausgefallenes, nämlich so eine Rotation, ja genau, einen Henkel.
Jetzt siehst du ja fast aus dem Schloss.
Dieses Ding ist jetzt eine mehr als wir brauchen, nämlich 360 Grad. Also,
das heißt, es geht hinten durch die Löcher.
Das geht, ja, Tatsache, man sieht es hier auch hinten. Ah, ja. Da ist es. Wir brauchen hier nur 180, aber man könnte auch nur 90 mal, also das Prinzip ist klar, denke ich.
Wie ist das, wenn du jetzt 180 Grad eingibst, funktioniert die Mathematik in diesem
das
Fall?
Würde ich auch gerade fragen.
Was meinst du?
Na, ich habe bei CAD früher gelernt, man soll nicht Sachen machen, die exakt aufeinander
treffen. Ja, das begeistert mich bei FreeCAD echt, weil da können Ebenen wirklich gleich sein und also wenn man die Boolean-Operationen in der Part-Workbench macht, also dieser anderen Workbench, die wir vorhin nur kurz angeschaut haben, wo ich gesagt habe, das ist nicht interessant, weil das habt ihr anderswo schon mal gesehen, in der hier, da passieren komische Sachen unter Umständen und da streikt die Boolean-Operation dann, wenn das nicht überlappt, aber dieses Part-Design, das macht das alles mit und da kann man also wirklich, das haben sie da irgendwie gelöst, weil da ist es ja auch ständig so, dass eben deine Ausgangsfläche genau auf dieser Ebene liegt.
Wenn ich hier 180 Grad sage, ist das etwas anderes, wenn ich sage bis zu der Fläche.
Ja, genau.
Da müsst ihr wirklich wissen, das ist ein gerades Ding, 180 Grad ist voll rum, dass das echt connected ist und nicht, wenn ich hundertfach reinzoome, dann doch.
Nee, also da war ich am Anfang auch irgendwie so, oder unangenehmes Gefühl, weil man damit früher schon Probleme hatte, aber das funktioniert hier erstaunlich gut.
Also ich glaube, wildes Raten, die Engine, die da drunter ist, ist so eine Computer-Geometrie-Engine, die eben genau alle diese Sachen schlau weiß, dass das dann,
ja.
Dass das nicht nur irgendwie nah aneinander und irgendwie vielleicht doch wegen Floating-Point-Problemen dann beim hundertfachen Reinziehen, aber nicht aufeinander liegt, sondern dass es wirklich also dass es nicht numerisch gemacht wird, sondern dass das sozusagen
wirklich auch
genau.
Numerisch, also genau, also so analytisch
Quantencomputer. So eine oder eins, genau, was wir jetzt noch gar nicht angeschaut haben, waren hier hinten diese Modifikatoren. Das eine ist zum Beispiel, ich kann hier eine Kante auswählen und sagen, ich möchte, dass die einfach rund ist. Und das funktioniert vermutlich auch aus dem Grund, den Iggy gerade genannt hat, auch mit komischen Sachen, also wo sich Kanten komisch treffen und so, erstaunlich gut, wenn man dann mehrere Kanten auswählt. Dieses Interface für diese Modifikatoren ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich hatte jetzt die Kante ausgewählt, da oben drauf geklickt, oder ich mache es nochmal von vorne, also ich habe die Kante ausgewählt, habe gesagt, ich möchte jetzt so eine Fillet-Kante haben. Ich könnte auch zum Beispiel die Fläche auswählen, dann macht er das an allen Kanten, die an diese Fläche angrenzen. Also das ist dann meistens, was man haben möchte. Versuchen wir es.
Wenn man die Fläche macht, sowas dann auch blöd an den...
Weil eine da raus steht drüben.
Ach so. Mach doch mal die Fläche. Ja, machen wir doch mal. Ah, halt. Ja, ja, so. Und so. Ja, an allen. Ja, eben, also das funktioniert erstaunlich gut.
Die Kante von der neuen Ecke könnte ja abrunden, wenn du das eine der Ecken nimmst. Oder die Fläche, ja, ist ja egal.
Ja, an die Fläche komme ich nicht ran, weil das eine Skizze ist. Also die. Aber was natürlich, was ich machen könnte, einen von denen hier, ja, die schafft er auf jeden Fall. Und während ich geklickt habe, habe ich mir gedacht, jetzt wird's crashen.
Nein. Also ich habe hier aufgehört mit ja. Machen, weil mein 018 hat sofort gecrashed, als ich irgendwas anfangen wollte hier.
Genau, was ich zu dem Interface noch zeigen wollte, also wenn ich jetzt diese Kante ausgewählt habe und sage, ich möchte, dass die rund ist, in meiner Task-Ansicht habe ich eben die Fillet-Parameters, ich habe Edge 15 ausgewählt, das ist die hier, und wenn ich jetzt noch andere Kanten dazu haben möchte, dann muss ich eben sagen, ich möchte eine andere Kante haben. Jetzt ist meine Abrundung verschwunden, aber die Kante, die schon dabei ist, ist so rosa gehighlightet, und jetzt kann ich andere Kanten auswählen, die eben genau in dieser Art abgerundet werden sollen. Nämlich die hier und die hier. Man muss da immer abwechselnd klicken, genau so. Und noch eine hinzufügen, nämlich die hier.
Am besten wählt man die vorher aus, wenn man nicht abwechselnd klicken.
Genau.
Oder mit Shift, oder?
Wenn ich Add mache und Shift, können wir mal ausprobieren. Ich glaube nicht. Nee. Ich habe ein Face hinzugefügt, das will ich nicht. So. Und wenn ich jetzt OK sage, dann habe ich die eben jetzt alle in dieser Abrundung drin. Und das ist, diese Fillets mache ich so in meinem Workflow immer am Ende. Also ich habe irgendwie meine ganze Geometrie konstruiert, habe da alle Sachen, die dranhängen sollen, und dann schaue ich mir an, welche Kanten möchte ich eigentlich abgerundet haben, und dann sind es normalerweise 2, maximal 3 Radien, die ich da habe, und dann mache ich alle Kanten und alle Flächen, die halt den gleichen Radius haben sollen, in 3 Schritten, und dann ist es fertig. Und die hängen dann auch ganz unten in diesem Dependency-Graph. Ich würde euch jetzt noch eine Sache zeigen.
Was passiert jetzt, wenn man, sagen wir mal, so eine partielle Kante auswählt, die es normalerweise gar nicht geben wird? Zum Beispiel jetzt bei diesem komischen...
Die da?
Nee, die untere.
Hier?
Nein, schon bei dem Loch oben, aber die untere, wo sie es mit der Seite und warte, mit der Spitze.
Warte, das Loch? Nee.
Ja, das mit dem Loch, wieder rauskommt.
Die hier? Genau. Wenn ich die abrunde?
Wenn du die abrundest und danach...
ich speichere jetzt mal.
Und danach dein Linear Pattern änderst, sodass diese Schraube komplett drin sitzt. Dann wird die ganze Kante ab. Dann gibt es die Kante nicht.
Ja, dann wird die Abrundung.
Weg. Die hier? Also jetzt soll ich abrunden klicken.
Jawohl.
So süß.
Fertig.
Und jetzt
die abrunden.
In deinem Linear Pattern.
In meinem Linear Pattern.
Dafür sorgen, dass das Loch ganz in der Fläche landet.
Ah ja, jetzt okay, ja, das ist fies. Dass diese Kante nicht mehr an der Außenkante ist.
Genau.
Ja, das gibt jetzt Probleme. Aber das ist schön, weil ich wollte nämlich eh schauen, wie man Probleme fixt. Das wollte ich noch vorführen. Also den hier holen wir jetzt einfach hier rein. Und schauen wir mal, ob das Pattern dann hinten rausfällt oder nicht. Genau. Jetzt haben wir hier einen Fehler. Also das hier hat funktioniert. Unser Loch ist da, wo ich es jetzt gerade hingeschoben habe. unser Linear Pattern hat auch funktioniert. Das Loch hängt nämlich gerade noch drin. Die Revolution hat auch noch funktioniert. Nee, die Revolution hat nicht funktioniert. Weil ich hier ein Ausrufezeichen bei der Sketch habe. Da ist ein Fehler passiert. Also wenn ich jetzt hier hingehe und mit der Maus drüber, no planner face in attached engine 3D. Und das, perfekt, danke für diese Frage, weil das war nämlich genau das, was ich euch noch zeigen wollte gerade, bevor du die Frage gestellt hast. Also, was ist passiert? Hier das Linear Pattern, da sind die Löcher ja so, wie wir es jetzt gerade geändert haben. Wenn wir in die Revolution gehen, dann sind die Löcher noch im alten Zustand, weil die Revolution noch im alten Zustand ist, weil diese Sketch auf einmal ihren Fuß verloren hat. Also die ist nicht mehr, wenn wir die mal anzeigen lassen und das Linear Pattern anzeigen, dieser Körper hier hat sich geändert und diese Sketch haftet nicht mehr auf dieser Fläche, weil diese Fläche jetzt eine neue Fläche ist, die er mit seinem Auto-Matching nicht mehr gefunden hat.
Das war also einfach ein Seiteneffekt quasi, er hat das Loch jetzt richtig...
Er hat diese Löcher verschoben und dadurch hat die ihre Haftung zu dieser Fläche verloren, weil diese Fläche durch das Neuerzeugen vielleicht einen anderen Pointer bekommen hat.
Weil wahrscheinlich genau diese winzige Fläche jetzt nicht mehr existiert.
Ja, genau, da ist die, also die werden ja durchnummeriert und jetzt stimmt da irgendwas nicht mehr. Wie kriege ich die da jetzt wieder hin, ohne hier alles zu löschen? Ich sage, ich möchte eine Map a Sketch to a Face, also ich wähle die Sketch, die ich mappen möchte, aus. Wähle diesen, ich wähle das Face aus, auf das ich mappen möchte. Und dann sage ich, ich möchte eine Sketch darauf mappen und dann habe ich hier einen Rolldown. Und jetzt kommt der Punkt, den wir noch gar nicht gemacht haben. Wir haben nämlich fröhlich Dinge erzeugt und die heißen jetzt Sketch 001. Und das wird sehr chaotisch, wenn ihr große, komplexe Sachen braut. Deswegen, also momentan sehen wir es hier noch, das ist die Sketch 3, die holen wir uns jetzt einfach, sagen, okay. Und wie wollen wir die mappen? Dieser, ich habe noch nie den anderen gebraucht, ich weiß nicht, wo du. Also es. Der hier funktioniert immer und.
Welcher war das?
Flatface. Ja, genau. Und wenn ich jetzt den hier, jetzt sollte, wenn ich das hier recomputen lasse, dann ist das Ausrufezeichen hier bei der Sketch verschwunden. Die ist jetzt auch wieder gelb und zufrieden und meine Revolution ist wieder da. Und mein Fillet ist wieder da. Und jetzt können wir sehen, was passiert hier hinten. Ah ja, die haben noch dieses Häkchen. Das bedeutet, die sind marked for recompute. Also die wurden noch nicht neu berechnet. Wenn ich jetzt F5 drücke, beziehungsweise Control R, wird neu berechnet. Und jetzt haben wir hier hinten irgendwas. Genau.
Das heißt, es hat funktioniert, aber nicht so, wie wir dachten.
Ja, genau. Also wir können mal gucken.
Oh, ich würde sagen, die ganzen Abrundungen haben sich zufällig auf den Kanten verteilt.
Ja, genau, weil die nämlich...
Weil wir haben da drüben auch eine Abrundung, die wir, glaube ich, gar nicht hatten.
In dieser Ansicht, ich würde, dass mit der Geometrie da was kaputt ist.
Genau, weil die namentlich zugeordnet waren, also diese Abrundung, und die Edges halt durch diese Neuberechnungen andere Namen bekommen haben und jetzt auf einmal auf andere gematcht wird. Deswegen,
das ist aber nicht schön.
Das ist nicht schön, deswegen mache ich es ganz am Schluss, wenn ich mit allen anderen Geometriefaktoren oder allen anderen Parametern zufrieden bin, dann mache ich es rund. Also ich benutze es ja meistens, um irgendwas 3D-mäßig auszudrucken. Meistens sind es irgendwelche funktionalen Teile und ich drucke dann den Bestandteil meines Objekts in eckig aus, den ich irgendwo hin anpassen muss oder auch das ganze Objekt in eckig aus und dann weiß ich, es funktioniert auch so, wie ich es brauche und dann kommt sozusagen das Abrunden, um das dann am Schluss schön zu machen. Ja, genau. Jetzt hatten wir aber auch das, wie wir quasi eine Skizze wieder auf eine Fläche bekommen, haben dabei alles kaputt gemacht, das ist gut. Ach so, ja, wir können jetzt hier noch schnell, das ist nämlich auch ein schönes Feature, es gibt ja Verbindungsmittel hier. Das ist ein, das wollte ich euch eh noch zeigen, es gibt hier ganz viele, zu den Workbenches, die man schon hat, kann man mit dem Add-on-Manager noch mehr Workbenches dazu holen. Teilweise mit schwankender Qualität, aber da sind echt coole dabei. Und zwar gibt es die Fasteners, das sind quasi alle möglichen Schrauben, Muttern und sonstiges. Und dann gibt es die FC Gear Workbench, die man dazu holen kann, und die macht einem Zahnräder wie einem das Herz gerade beliebt. Also es ist total geil, was man da für Zahnräder machen kann. Und auch noch ganz viel anderes Zeug, aber wir müssen auch irgendwann fertig werden, deswegen ist es dann vielleicht mal...
Also ich habe gesehen zum Beispiel, dass du da einen OpenSCAD Workbench...
Ja, die ist standardmäßig drin.
Kannst du da bestehende Elemente weiter OpenSCAD?
Nein, du kannst, also wenn ich die jetzt auswähle, dann kann ich sagen, ich möchte in meinem Testobjekt, also das ist das Dokument, das ich habe, ein OpenSCAD-Objekt erzeugen, und da kann ich jetzt Code reinschreiben und ich glaube, und jetzt ist es wo hingekommen? Gar nirgends. Ich habe das schon eine Weile nicht mehr gemacht.
Ist da unten dauernd rote Errors durchscrollen, ist normal? Oder?
Nee, wahrscheinlich nicht. vielleicht ist es auch gerade kaputt, also das kann auch mal passieren bei wenn man FreeCut gerade in einer funktionierenden, guten Version hat und produktiv damit arbeitet und es gibt ein Update, da muss man sich's überlegen, weil ich hatte das irgendwie im November hatte ich was total Geiles gebaut und habe dann ein Update gemacht. Ich bin auf 0.19, das ist der Pre-Release, da muss man damit halt rechnen, dass dann irgendwas kaputt geht. Und wenn ich dann mein Objekt oder wenn ich dann das Dokument, an dem ich gerade gearbeitet und rumgebastelt habe, begeistert geöffnet habe, ist es halt gecrashed. Und dann musste ich irgendwie 2 Releases warten, bis es wieder funktioniert hat. Das ist halt manchmal so. Man kann auch Bug-Reports schreiben. Vielleicht ist die OpenSCAD-Bench gerade kaputt, aber ich finde die eh nicht so geil, weil man schreibt da halt in dieses Textfeld, ihr habt es gesehen, und also ich schreibe lieber mit meinem beliebten Editor und lasse von OpenSCAD, also von dem OpenSCAD-Programm, quasi nur die Ansicht rendern, weil dann habe ich irgendwie Highlighting und meine Vim-Abkürzungen und sonst was.
Du verlierst auch, also was ich damit studiert habe, es fühlt sich sehr entkoppelt an. Also ich habe da natürlich, ich kann nicht auf irgendwelche Kanten oder Flächen, die ich in dem OpenSCAD da definiert habe, dann direkt zugreifen oder so eben, also darauf dann wieder eine Skizze erzeugen.
Ja, genau. Also das ist einfach...
Das ist Raum und ist so da, aber das...
Genau.
Ich habe nur nicht verstanden, wo man das verwenden will, also wo man innerhalb von FreeCAD mit OpenSCAD was machen will.
Vielleicht ist es auch einfach da, weil we could do it. Genau, also die Verbindungsmittel wollte ich euch noch zeigen. Also wenn wir jetzt hier die Fasteners Workbench auswählen, dann kann ich sagen, wir haben ja hier Senkkopfschraubenlöcher M4, glaube ich, gemacht. Und dann gibt es hier auch Senkkopfschrauben, nämlich nur Psychopathen verwenden Schlitzschrauben heutzutage. Also nehmen wir natürlich eine Torx-Schraube. Die wollen wir aber noch nicht da haben, sondern wir wollen eine in diesem Loch haben. Und nee, halt nicht da, sondern da. Und sagen, wir brauchen eine...
Können wir vielleicht so einen wunderschönen Shriving benutzen?
Was?
Shriving, also diese drei...
Ja, ich weiß nicht, ob der hier da ist. Also die Schrauben, die da sind, gibt's. Das ist jetzt ein M3 geworden. Und genau, manchmal, das sind die Inkonsistenzen im Interface, die wir vorhin schon erwähnt haben. Manchmal sind halt Feature oder Einstellungen an einer Stelle, manchmal an einer anderen. Und oft sind sie hier drüben links. Also da kann man auch zum Beispiel von diesem Objekt die Koordinaten im Raum sehen und auch verändern. Und eben bei der Schraube sind da noch ganz andere zu diesen Basis-Eigenschaften. Nämlich, da kann ich zum Beispiel aus einer M3 eine M4 machen. Und
du machst aber nicht mehr ins M3-Loch.
Wir haben doch ein M4-Loch gemacht. Und ich kann auch sagen, welche Länge ich haben möchte. Und das Schöne ist, die Normlängen sind halt in den Fasteners hinterlegt. Also wenn man sowas konstruiert, sieht man schon, scheiße, ich muss mein Objekt ändern, weil sonst steht die Schraube entweder 5 mm hinten raus oder sie ist halt zu kurz, weil es gibt diese Schraube, die ich mir jetzt hier wünschen würde, gibt es halt nicht. Ja, genau. Und da machen wir jetzt mal eine ganz lange, die steht dann nämlich unten raus. Machen wir mal. Ja, da kann man auch eine Mutter, also da kann man Beilagscheiben, da kann man auch, ja, unser Loch kommt da unten nicht raus, aber das wollte ich jetzt eigentlich nur zeigen. Man kann auch sagen, man möchte ein Gewinde sehen.
Ich sehe kein Gewinde.
Das Gewinde musste erst geschnitten werden. Genau. Und ja, das ist jetzt natürlich totaler Schwachsinn, dass man hier Gewinde hat, aber es gibt halt auch eine Raytracing Workbench. Ich übergebe an Ray. Nein. Und da kann man mit PuffRay das, was man jetzt hier als Szene erzeugt hat, relativ einfach in schön rendern lassen. Man kann den Objekten, die man da erzeugt hat, hier in den Eigenschaften, Appearance, kann man sagen, wie durchsichtig sie sind, was für eine Farbe die haben. Man kann alle möglichen Materialien auswählen und auch definieren. Also da kann man auch irgendwie von Dingen, die man gemacht hat, wenn man die schön vorzeigen möchte, da auch nochmal schöne Ansichten erzeugen. Ja, und das ist halt... Die Schraube aus Glas. Okay, dann blenden wir mal alles aus. Ach nee, da müssen wir eigentlich gar nichts ausblenden. Wir haben jetzt die Schraube hier. Weil das die Norm dieser Schraube ist, dass die nur ein...
Hat der PuffRay drin, musst du erst noch installieren?
Nee, du musst, also er bringt es nicht mit, sondern es muss halt in deinem System installiert sein und in den Settings gibt es einen Reiter, beziehungsweise ein, also die ganzen Workbenches haben ihre eigenen Settings, hier unten ist Raytracing und da muss halt die Binary vorhanden sein im System und da kann er die benutzen und also man muss, es gibt auch, also es gibt PuffRay und auch noch andere Raytracer.
Kannst du das mal dann rendern?
Ja, genau. Ich kann es versuchen.
Früher hat das Stunden.
Ach so, ja, genau. Also wir müssen erstmal die... Ich arbeite eigentlich immer in orthografischer Sicht. Für Raytracing muss es perspektivisch sein.
Oh.
Ja, genau. Also jetzt, dadurch, dass ich hier ein neues Raytracing-Projekt erzeugt habe, ist in meinem Baum... von meiner Datei ein Raytracing-Projekt entstanden und hier ist quasi das, was an den Raytracer übergeben wird. Und
Nee, da kommen die Objekte schon noch.
Ja, genau, die muss ich noch, ich muss mich gerade noch mal orientieren, wie das ging. Das habe ich nämlich eine Weile nicht gemacht. Genau, Insert New Part. Also ich muss jetzt ein Objekt auswählen. Nämlich diese Schraube. Ach, die muss ich aber erst nochmal aus Glas machen, habe ich gehört. Material, war hier Glas überhaupt? Gold. Wir haben kein Glas, tut mir leid. Plastik. Gut. Eine durchsichtige, halb durchsichtige Satin-Schraube.
Aber eine grüne.
Grün?
Nee. Pink.
Oh,
lila.
So, ja. Und ja, genau, jetzt habe ich sie ja ausgewählt. Nee, habe ich sie? Jetzt habe ich sie ausgewählt und füge sie hinzu. Jetzt ist er erstmal beschäftigt.
Weil PuffRay keine Schrauben kann, weil sie jetzt leider in ganz vielen kleinen Dingen.
Ja.
Das ist ein Riesenfall.
Also mein Lüfter fängt noch nicht an zu rauschen. Ah ja, sehr gut, genau. Jetzt hat sich hier auch was getan. Also hier drin ist jetzt diese Schraube drin. Ach ja, genau. Das wollte ich vorhin noch sagen. Hier in diesem, also alle Schritte, die wir hier haben, kriegen ihren Default-Namen, nämlich Sketch und was ich halt damit gemacht habe und haben da hinten eine Description. Wenn ich da draufklicke und F2 drücke, kann ich das umbenennen. Ich kann nur empfehlen, alles systematisch zu benennen. Und zwar, also ich mache meine Arbeitsweise, seht ihr dann auch in den anderen Objekten, ich mache halt SK underscore Vorsilbe, wenn es eine Sketch ist und den gleichen Namen, das, was ich dann damit gemacht habe, weil dann findet man die Sachen halt auch wieder, wenn man da irgendwie 20 oder 50 Schritte reingebaut hat. Das könnte ich jetzt auch umbenennen. Und ich glaube, das war, muss ich da noch was machen? Ah ja, Export Raytracing, da muss ich das Projekt noch auswählen. Test. Da macht er jetzt meine PuffRay-Datei draus und dann sage ich, rendere das in ein PNG. Test. Save.
Kein Licht.
Kein Licht, ja. Also, Raytracing funktioniert so, wie man es kennt. genau. Aber das könnte man sich ja dann alles dazu basteln und dann... kann man, also wenn man mit PuffRay umgehen kann, dann muss man nicht nochmal irgendwie was exportieren, sondern hat das halt hier alles drin.
Aber du echt keine Lichtquelle per Default anmachen?
Irgendeine tut er schon anmachen, aber ich glaube, wir sind gerade schlecht positioniert. Kamera?
Du hast noch keine Lichtquelle.
Tatsache.
Ist das vielleicht irgendwie der zweite Knopf?
Das wäre einfach nochmal der andere Renderer. Ist hier vielleicht was? Nee. Ja.
Müsste man jetzt irgendwo konfigurieren.
Genau. Das ist irgendwie Thema für den nächsten Vortrag. Genau. Wir sind ja jetzt schon eine Weile hier damit beschäftigt. Habt ihr Lust, noch ein paar Objekte zu sehen, die ich gebastelt habe, um irgendwie so komplexere Sachen anzuschauen?
Ja, klar.
Gut. Dann...
Können wir dich fragen, was nach den Schrauben nicht pinkeln?
Genau. Also, ja genau, schauen wir mal hier rein. Also, das, was wir uns jetzt angucken, Moment. Ja, das, hätte ich's vor, ich wollte es ja vorbereiten. Was? Was?
Nichts.
Alles gut.
Zeitpunkt,
wo ich noch mal auf deinen Kopf umschalten hätte sollen.
So, genau. Also, was ich da gebaut habe, ich habe diesen Ein-Platinen-Rechner mit diesem S-ATA-Board da oben drauf und wollte den schön verpackt haben. Und alle Gehäuse, die ich auf Thingiverse gefunden habe, haben mir nicht gefallen. Und dann habe ich das hier gebaut. Eben indem ich mir, das ist jetzt hier großes Chaos, indem ich mir die, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es Eagle oder Keycard-Dateien waren, geholt habe und daraus exportiert habe die relevanten Ansichten, nämlich den Footprint von dem Kühler und wo, an welchen Stellen die Connector hier unten rauskommen und wo die, also das ist immer einfach nur die Draufsicht, die ich halt hatte. Und die habe ich im Raum um 90 Grad zum Beispiel um die X oder um die Z oder um die Y-Achse hochgeklappt, um sie mir dann da so anzuordnen, um dann dieses Gehäuse zu bauen. Und das fängt halt ganz einfach an mit, nochmal hier anmachen, mit so einem Klotz. Dann habe ich die Ecken abgerundet, heute würde ich alles anders machen, habe ein Loch unten reingemacht, habe die Connector auf dieser Seite nachgezeichnet, also das sind alles Skizzen, die das quasi machen, die Connector auf der Vorderseite, die Löcher auf der Oberseite, jetzt kommen die Belüftungslöcher auf der Vorderkante, habe ich eins gezeichnet und eben so eine Wiederholung auf Strecke gemacht. Statuslichter, die Belüftung hier wiederholt, die kleine Belüftung in die andere Richtung. Und an dem Punkt habe ich es das erste Mal ausgedruckt und getestet. Das habe ich auch dabei. Und dann sind Teile abgebrochen, weil sie zu dünnwandig und zu schmal waren. Also das ist das hier, das könnt ihr euch dann auch angucken. Da sind halt diese schmalen Stege hier, die haben es halt nicht überlebt, die Montage. Und dann habe ich weitergemacht mit Pads, da können wir hier mal, wo sind wir, hier reinschauen. Da habe ich halt diese Verstärkungsstege nochmal dran gezeichnet. Wenn wir jetzt da drauf, weil das Ding gedruckt wurde so rum, also quasi mit dieser Fläche auf der Druckplattform und dann nach oben. Und ich dann ja hier irgendeinen komischen Überhang habe und ich da keine Fäden in meine Lüftungslöcher hängen haben wollte, diese Kante abgeschrägt, damit er den Überhang schafft. Und dann habe ich gemerkt, dass auf der anderen Seite hier diese Status-LEDs sich gegenseitig überblenden und die ich beide Farben aus beiden Löchern sehe. Und dann habe ich da noch so ein kleines Pad hingebaut, also einfach auch nur so eine Skizze hingemalt und eben auch abgeschrägt, damit es mit, hä? Weil ich über Kopf drucke. Also das hier ist oben.
Ja, eben.
Ja, also oben am Bildschirm ist unten und unten am Bildschirm ist oben.
Genau deswegen frage ich, warum du es dann so oben abschrägst.
Ach so, ja, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Es war wahrscheinlich spät. genau. Und rausgekommen ist dann quasi das hier und so steht es jetzt bei mir irgendwie seit einem guten Jahr und ist in Funktion. Und ja, also das ist so ein typisches Beispiel mit diesen ganzen kleinen Sachen und exakter Positionierung, wo man sich was dahinter legen kann. Das war das, was mir bei OpenSCAD immer gefehlt hat. Das geht halt da irgendwie schön. Wobei ich diese ganze Konstruktion, wie ich sie jetzt da gemacht habe, würde ich heute nicht mehr so machen. Die würde ich jetzt ganz anders machen. Vielleicht ein Objekt, was ich euch noch zeigen kann, was ich jetzt gerade am letzten Wochenende gemacht habe, ist, das habe ich auch dabei, ist habe ich es dabei hier, genau. Und zwar das hier. Das ist diese Lampe, die man quasi auffalten kann und die, also die besteht aus Profilleisten mit 8 und 10 mm Kantenlänge. Die habe ich mir als Templates einmal angelegt und dann nur noch geklont. Und ich habe sie einmal als normal angelegt und einmal ein bisschen stärker, damit ich Löcher mit diesen stärkeren Templates in meine Druckobjekte reinstanzen kann, damit meine Leisten dann nachher auch reinpassen. Und die 8 mm Leiste, die ich jetzt hier Arm genannt habe, die hat auch hier nochmal, da habe ich quasi nur diese Leiste, die ich schon mal hatte, kopiert und dann halt noch diese Pocket erzeugt, also diese Langlöcher und das hier hinten, damit es eben mit dem Bajonettverschluss einrasten kann. Und ausgedruckt ist quasi nur dieses Objekt. Und dann nochmal das hier unten. Achso, ja genau. Also jetzt habe ich hier so ein Riesenobjekt und jetzt geht das auf einmal nicht mehr mit dem Zentrieren. Da gibt es einen super Shortcut, nämlich VS holt mir den aktuellen Objekt, das aktuelle Objekt in den Mittelpunkt meines Fokuses und das ist super praktisch, um hier so rum zu navigieren. Da kann man nämlich auch, wenn man einfach in diesem Device-Tree ist und man weiß, man möchte zum Top-Block VS drücken und dann hat man den halt einfach in der Ansicht und kann hier Sachen positionieren. Genau. Und das hat, also da war ich auch total begeistert, weil es hat einfach super funktioniert. Der erste Ausdruck hat schon, war schon funktional und also auch so zum Vorgehen, wie ich das gemacht habe, Printed Parts, der Top-Block, der doch relativ komplex ist, aber rotationssymmetrisch ist. Wenn wir da mal reinschauen, der ist, den habe ich nur einseitig aufgebaut. Und genau, also ich habe mit diesem Ding hier angefangen und habe einfach nur eine Hälfte aufgebaut. Und als ich mit der zufrieden war, habe ich die geklont, um 180 Grad gedreht und so positioniert, dass die Löcher allein sind. Und dann habe ich dieses ganze Ding mit einer Boolean-Operation vereint, sodass ich ein Objekt hatte und konnte dann unten quasi diesen Fuß, also das Einsteckloch für den Fuß, reinstanzen. Und die Tatsache, dass man da halt, während man dran arbeitet, hier drin rumzoomen kann und auch auf den Flächen, auf denen man was wegschneiden oder dazu addieren möchte, rumzeichnen kann, das ist halt super praktisch. Genau. Ja, ach so, genau zu der Lampe noch. Also die habe ich auf dem Camp von den Belgiern geschenkt bekommen, weil ich ihnen Ersatzteile ausgedruckt habe. Und die Originalteile waren halt das hier, das aus zwei Teilen, also einem Deckel und dem Boden besteht, wo die Seitenarme reingeklemmt sind und diesem Verbindungsklotz. Und die hatten nicht genug Teile und hatten mich am Anfang des Camps gebeten, ihnen da noch Ersatzteile zu drucken. Und am Ende des Camps lag so eine Lampe auf meinem Drucker, als ich in der Früh aufgestanden bin. Da habe ich mich sehr gefreut. Aber dieses Teil hat irgendwie 4,5 Stunden gebraucht, auf dem Camp zu drucken. Und das, was ich jetzt gebaut habe, muss nicht mehr aufgeschraubt werden, sondern ist mit einem Bajonettverschluss, bleibt halt zusammen und braucht eine Stunde, 15 Minuten, wenn man es mit hoher Detailstufe druckt. Und das ist halt so ein typisches Ding, was irgendwie bei OpenSCAD rausfällt. So hätte ich es auch gemacht, wenn ich es mit OpenSCAD gemacht hätte, weil das funktioniert und alles andere wird dann immer komplizierter, sozusagen. Genau. Das. Ja, gibt es noch Fragen?
Also, jede Menge.
Aber jede Menge, aber fürs Erste. genau. Ach so, ja, was das FreeCut auch noch kann, ist finite Elemente Berechnungen. Also man kann statische Berechnungen von den Objekten, die man konstruiert hat, machen. Das ist interessant, wenn man irgendwie was aus Alu fräst und wissen möchte, wo vielleicht noch was dicker sein muss. Aber wie das funktioniert, schauen wir uns ein andermal an, weil das ist dann nämlich gleich nochmal ein eigenes Kapitel, glaube ich. Genau.
Ich habe ungefähr den Faden verloren, als ich jetzt da ein Loch reinbohren wollte in den Klotz.
In unseren Testklotz.
Ich kann alles anklicken und kann Ding, aber es macht mir keine Löcher.
Ich müsste jetzt kurz...
Kannst du nochmal kurz das
Test... Ja, ja, genau. Ich hole das mal hierher. Also das ist die verschiedenen Dateien, die ich habe, sind hier unten in Reitern offen. Ach so, zu dem Dateiformat, also wie FreeCut abspeichert. Das ist eine ZIP-Datei, die halt FC irgendwas heißt. Und in der sind hauptsächlich zwei relevante XML-Dateien. Die eine beschreibt die Objekte und die andere beschreibt, wie die Objekte, die in der ersten Datei beschrieben werden, dargestellt werden sollen, also Liniendicken, Farben und so weiter. Wenn das nicht in diesem ZIP-Archiv wäre, wäre das prädestiniert, um schön in einem Git-Repo gleichzeitig mitgetrackt zu werden. So sind es halt dauernd Binary-Blobs, wenn man es in Version Control hat. Da haben auch schon Leute Makros dafür und Erweiterungen geschrieben, die sind aber alle noch nicht so ausgereift, aber das sind so Sachen, in die sich es weiterentwickelt. Genau, jetzt schauen wir nochmal hier den...
Also ich hab so ein 2D-Ding gesketcht, ich habe da Restraints gemacht, dass es jetzt zentriert ist, ich habe den Block quasi extrudiert, dass ich jetzt wirklich einen...
Also wir sind jetzt an dem Ding hier.
So, und da war ich, jetzt da will ich jetzt ein Loch drin haben für eine Schraube.
Genau, also ich lösche jetzt einfach alles, was wir gemacht haben.
Sehr gerne.
Das ist egal. Die Schraube ist unabhängig von diesem Buddy.
Hast du bei dem Loch vielleicht aus Versehen Hilfslinien gemacht? Das sind die blau. Das habe ich vorher gemacht. Und habe ich gewundert, warum das nicht geht.
Also die Schraube wollen wir loshaben. So, genau. Und jetzt hast du hier zum Beispiel diese Fläche ausgewählt. Ich gehe mal in die Design. Mach eine Skizze drauf.
Halt. Das war der Punkt vielleicht, der mir gefehlt hat.
Ja, genau. Also wir sind jetzt hier.
Ja.
Halt, die muss ich jetzt wieder wegmachen. So, also die Skizze, das ist meine erste Skizze. Hier ist das Produkt, was ich gerade erzeugt habe.
Create new sketch.
Und jetzt wähle ich eine Fläche aus, auf der ich was machen möchte und erzeuge da eine neue Skizze. Das ist immer der nächste Schritt.
Aber der ist ja jetzt in dem Tree, nicht im Buddy, die Skizze.
Ich bin im Buddy.
Ja, schon, aber also die jetzt neu geschaffene Skizze... Ist nicht im Buddy.
Doch, mach den Buddy mal zu.
Ach so. Ah, okay, das schaut nur komisch aus.
Genau, und jetzt mache ich da einen Punkt hin. Mach wieder zu. Jetzt habe ich hier diesen Punkt und sage, ich möchte an diesem Punkt ein definiertes Loch haben. Punkte mag er nicht. Es muss ein Kreis sein. Ich mache einen Kreis. Close.
Man könnte doch den Durchmesser mit einer Tangente definieren, sodass er genau bis zur Ecke hingeht.
Ja, aber der Kreis ist egal. Also wenn ich... Ja, genau. Also man könnte... wir können da nochmal reingehen, wenn ich das... Oh, ich habe diese perspektivische Ansicht. Das fnordet mich gerade ein bisschen so. Ich könnte diese Kante reinholen und sagen, diese Linie und diese Linie sind tangential. Und jetzt hängt der Kreis da rum und ich habe die Skizze ausgewählt, sage, ich möchte ein Loch haben und dann kann ich hier entweder Maße angeben oder nach irgendeiner Schraubennorm etwas auswählen.
So, und wenn ich da jetzt Threaded mache... Wird es mir nur nicht angezeigt?
Und nee,
im Modell aber drin? Oder
nee, genau, also das ist jetzt M3, vermute ich, das können wir mal testen.
Also ich habe jetzt gerade so ein M2,
genau,
jetzt müsste eine druckbare Größe, bei was habe ich, M42 angewählt, da müsste ja das Gewinde quasi 3D druckbar werden.
Genau, das ist auch noch ein ganz praktisches Werkzeug hier oben, also da gibt es das Maßband und da kann man zu jeder Zeit irgendwo hinklicken, zum Beispiel hier und da und dann kriegt man ein Maß, nämlich 3,3 Millimeter. Und das finde ich auch super praktisch, weil manchmal will man in dem 3D-Modell einfach nur wissen, wie weit zwei Sachen voneinander entfernt sind. Jetzt. Und das muss auch gar nicht exakt sein, sondern nur so ungefähr. Und das, ja, ist halt sehr praktisch. Diese Maße, die man da erzeugt, die sind auch Objekte hier in meinem Pfeil.
Das heißt, wenn du jetzt Zeug veränderst, dann tun die sich mit
an? Nee, die bleiben da, wo ich sie im Globalkoordinatensystem erzeugt habe. Also ich benutze das hauptsächlich, um Sachen nachzugucken. Okay. Und löscht die dann halt wieder.
Oh, schade, das wäre schön, wenn die jetzt irgendwie bleiben.
Wenn die geankert wären, ja. Vielleicht geht es auch, habe ich noch nicht gefunden.
Dann sind wir das nicht.
Genau. Ja?
Hast du die
Tech-Draw
schon mal
was? Aber stopp, meine Frage wurde jetzt noch nicht beantwortet.
Ja, wieso ist denn ein Schraubenloch?
Ich habe gefragt, ob das Gewinde jetzt da ist.
Nee, das Gewinde ist nicht da. Ich glaube, wenn ich das. Da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, wenn man sagt threaded, dann wird das Loch kleiner und das Material, was da jetzt da gelassen wird, ist.
Muss ich da ein Gewinde reinschneiden?
Da kann ich ein Gewinde jetzt reinschneiden. Wenn ich genau, deswegen mache ich es unthreaded und dann passt meine Schraube durch.
Aber dann kann ich quasi. Mit meinem 40er könnte ich ja quasi sowohl die Schraube drucken als auch das Gewinde drucken.
Ach so, ja.
Machen wir es dann
nochmal
fertig und schauen
nochmal
diesen.
Raid, Post-Raid. Nee, es reicht ja, wenn du.
Wenn man auch die Schraube hinzufügen kann, vielleicht zeigt es es da ja dann.
Nee, aber, nee, das
aber ich kann ja eine Schraube rausschneiden.
Ja, eben.
Schraube raus.
Mit der Boolean.
Ja, genau. Schneide mal eine Schraube raus, das müsst ihr dann sehen.
Ja, das kann man machen, aber. Also, eine, das geht. Das ist jetzt ein Aspekt, den ich noch gar nicht angeschnitten habe. Es gibt verschiedene Arten von Objekttypen. Wir haben jetzt die ganze Zeit mit diesem Body gearbeitet. Das ist die Grundstruktur, in der alles drin sitzt, was man mit dem Part-Design macht. Wenn ich eine Schraube hier mit den Fasteners hinzufüge, irgendwo, die ist gelb im Gegensatz zu blau. Und ihr seht, hier gibt es dieses gelbe Treppchen, so wie es in der Part-Design-Workbench das blaue Treppchen gibt. Und in der Park-Workbench sind die Sachen hier gelb. Wenn ich da jetzt so einen Würfel hinzufüge, seht... Ah nee, der ist jetzt auch blau, okay. Inkonsistenz. Jedenfalls, man kann diese Objekte miteinander verschneiden, aber wenn ich jetzt diese Schraube benutze, um ein Gewinde in mein Body reinzuschneiden... dann ist das eine Boolean-Operation, die ich in diesem Part, in dieser Park-Workbench mache und dann kann ich nicht weitere Operationen in meinem Body machen, weil der dann nämlich Bestandteil einer, die Boolean-Operation, die ich hier in der Park-Workbench mache, das ist ein Überobjekt Verschneidung und drunter sind zwei Objekte, die vereint oder auseinandergeschnitten werden, beziehungsweise vereinen kann man mehr als zwei, aber abschneiden kann man von einem Hauptobjekt nur ein anderes abziehen sozusagen. Wenn ich die Boolean-Operation, die gibt es auch hier im Part-Design, nämlich nur als das hier, mit dem kann ich addieren und abziehen und kann Elemente, die ich in meinem Body erzeugt habe, in dieser Abfolge hier in dem Body als weiteren Schritt eine Boolean-Operation vornehmen. Das habe ich hier genau bei der Lampe gemacht. Also wenn wir da mal reinschauen, Printed Parts. Da habe ich genau die Mischung. Also dieser Top-Block am Ende ist eine Verschneidung meines... beziehungsweise hier habe ich schon einen Cut, wo ich von dem Lamp-Bracket, das ist... dieser ganze Kasten hier, das L-Profil abziehe. Und davor, dieses Lamp-Bracket ist ein Body aus dem Part-Design mit diesen ganzen Schritten. Und der letzte Schritt, das ist so ein Kamikaze-Schritt, sage ich mal, weil das ist eine Boolean-Operation mit dem Klon dieser ganzen Schritte hier vorne. Ja, genau. Das ist nämlich die linke Seite sozusagen um 180 Grad rotiert, der Klon auf der anderen Seite. Und ich habe dann auch nochmal versucht, hier hinten Sachen dran zu machen. Und dann gibt es Circular Dependencies, weil dieser Klon ist ja ein Klon dieser ganzen Kette hier. Und wenn ich dann an die Kette hinten Sachen dranhänge und der Klon ist Bestandteil einer Boolean... Also, da fängt der hart an zu meckern. Und deswegen habe ich aufgehört, hier in dem Body zu arbeiten und dann sozusagen am Ende... Boolean-Operationen gemacht, die nicht innerhalb des Part-Designs, sondern im normalen Part sind. Das sind dann aber schon so Grenzkniffe, sage ich mal. Und das ist da, wo der dann auch anfängt, mit Circular Dependencies zu meckern und man anfängt, in den Device Tree, also in diese Hierarchie reinzugucken. Die ist dann hier der Dependency Graph, der ist natürlich hier ein bisschen interessanter. Genau. Und da sieht man auch, wie die alle miteinander zusammenhängen, weil man nämlich Sachen aneinander kleben kann. Also ich habe die nicht manuell positioniert, die Winkelprofile, sondern gesagt, die obere Schnittfläche von dem Winkelprofil soll genau in diesem Schlitz drin sitzen und so weiter und so fort. Also da hängen die einzelnen Teile zusammen. Und es gibt hier auch noch eine Workbench Assembly 4, mit der ich noch kämpfe, sonst hätte ich die auch noch mit reingenommen, wo man nämlich wirklich mechanische Constraints festlegen kann. Und dann würde dieses Zusammenlegen und Auseinandernehmen nämlich auch hier in dem 3D-Programm funktionieren. Da kann man dann nämlich auch schon Sachen testen.
Mal so eine generelle Frage. Import, Export, was kann
FreeCAD? Schauen wir mal. Import. Einiges. und Export ist ähnlich. Also ich benutze hauptsächlich STL. Man kann nach OpenSCAD exportieren, wieder diese ganzen, also da fällt irgendwie fällt dann ein STL raus, das dann irgendwie in OpenSCAD importiert wird im ersten Schritt oder vielleicht eine Punktwolke oder sowas.
Wahrscheinlich eine Liste von
Polygonen. Ja, irgend sowas. Also,
da fällt ein STL raus, was man in
OpenSCAD direkt verwenden kann.
Also nichts.
Also man nicht so machen würde.
Was man nicht so macht.
Ja, genau. Also
da kann ich das dann nehmen und irgendwie noch weitere Löcher reinschneiden oder so, aber nicht groß anfangen.
Ja, genau.
Hast du da mal spaßeshalber mal so, weiß nicht, 2-3 Mal hintereinander hin und her konvertiert und dann was Vernünftiges da rauskommt?
Na, das per Definition geht das nicht. Also, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in OpenSCAD exportiere oder in STL oder hier DXF-Drawing, dann, also DXF ist ja eh zweidimensional, aber dann, ach so, ja genau, das ist auch noch eine Sache, wenn man jetzt hier, man kann hier Zeichnungen machen und das habe ich jetzt überhaupt nicht angeschnitten, es gibt hier, wo war es, Drawing-Workbenches, wo man technische Zeichnungen von dem, was man da modelliert hat, erzeugen kann und da könnte man dann,
Drawing ist tot, Tech-Draw.
Ah, Tech-Draw, okay, genau. Wo ist es? Tech-Draw, genau. Wo man technische Zeichnungen erzeugen kann und da kann man was modellieren, Zeichnungen erzeugen, die bemaßt sind und das kann man dem Schlosser oder dem Schreiner geben und sagen, bau mir das und der kann was damit anfangen, ohne dass man wieder in 5 andere Programme hin und her exportieren muss und hoffen muss, dass die Maßstäbe stimmen und so.
Und die Zeichnung ist dann immer noch abhängig von den Änderungen, die ich dann später
mache. Ja, genau.
Nicht das Problem, dass ich dann einmal irgendwie einen Export mache und dann ändere ich an meiner Geometrie.
Genau.
Ich möchte eine 3 Ansichten und eine perspektivische Ansicht haben und dann ändere ich an dem Modell was und dann passt das in den ganzen Ansichten in meiner technischen Zeit
genau.
Auch noch. Das ist wirklich sehr schön. Und das ist, glaube ich, das Problem, wenn ich jetzt da exportiere und importiere, dass die grundlegende Geometrie des Objektes schon erhalten bleibt, aber diese ganzen Kontextinformationen halt dann verloren gehen.
Genau, also wir können hier auch mal in so ein FreeCAD-File reinschauen. Also das ist dieses ZIP-Ding und da sind hier erstmal irgendwelche Farben definiert. Und hier, also das ist alles nur 8 Bytes, aber hier sind die Objekte definiert. Hier ist definiert, wie sie dargestellt werden. Und je nachdem, und diese BRPs sind Boundary Representation irgendwas. Das sind quasi Anordnungen von Flächen, die zusammenhängen, die diese Form definieren und das wird alles raus, das geht alles verloren, wenn ich jetzt ein STL oder irgendwas exportiere. Man kann in FreeCAD, habe ich auch schon gemacht, STLs importieren und an denen dann rumschnibbeln, aber diese ganzen, also wenn ich jetzt das hier als STL exportiere und wieder reinhole, dann ist es halt einfach nur diese Form und ich kann nicht mehr irgendeinen Radius ändern oder sowas.
Ja, klar.
Genau.
Also ähnlich wie du in OpenSCAD STLs reinladen kannst, aber dann auch nichts mehr anfangen kannst.
Genau. Jo.
Hast du mal diesen, ist der ich nehme an, der erste Modus hier ist wirklich für Architecture gedacht, ja, der ARC?
Ja, genau.
Kann man damit wirklich irgendwie...
Ja, kann man. Also ich empfehle, wenn wer sich mit FreeCut irgendwie auseinandersetzen möchte, einfach mal auf die Webseite gucken, was da so für Sachen sind, was offensichtlich damit gemacht werden kann. Es ist immer, also wenn man sozusagen den Maßstab sich setzt und sagt, ich vergleiche das jetzt hier irgendwie mit einer 10.000 Euro teuren Lizenz von AutoCAD, das schon 25 Jahre Entwicklung dahinter stecken hat und eine riesige Entwicklungsabteilung, die da fulltime dahinter sitzt, dann ist das hier alles einfacher und sicherlich nicht so komfortabel, aber man kann halt damit arbeiten und es wird kontinuierlich besser und ich kann echt nur jeden, der sich mit so 3D-Zeug auseinandersetzt, aufrufen, das zu benutzen und Bug-Reports zu schreiben oder sogar Patches einzureichen, weil wenn wir irgendwie in, also es ist jetzt schon brauchbar, man kann Sachen damit machen und wenn wir irgendwie in 5 Jahren so eine Konkurrenz oder in 7 eine konkurrenzfähige, quelloffene CAD-Software haben, dann wäre das ziemlich geil. Ja, ja, genau, aber also das, was halt, also gibt ja auch Leute, die dann sagen, ja, scheiß GIMP, Photoshop oder so ist viel toller und wenn man dann halt irgendwie anschaut, was da an Ressourcen reinfließt, jeweils, dann muss man es halt im Verhältnis sehen. Genau. Aber fürs grundlegende Arbeiten reicht's.
Genau. Ich hätte jetzt, also ich habe jetzt gerade eben vor kurzem erst was gemacht. Da würde mich jetzt interessieren, ob das irgendwie in FreeCut besser gegangen wäre.
Ja.
Und zwar habe ich jetzt so einen Wäscheständer, der faltbar ist. Das Verriegelung des Faltgelenkes ist so ein Zahnrad, was so rein. Das ist einfach über die Jahre jetzt, weil es halt doch mal irgendwie belastet und so, also mir die Zähne ausgerissen, ist einfach kein Zahnrad mehr, deswegen greift es nicht mehr und verriegelt nicht mehr im Faltgelenk.
Ja, ich verweise auf Gier.
Nein, ich will kein Zahnrad brauchen.
Okay.
Ich kann es vergessen, das ist viel zu instabil.
Ja.
Was ich gemacht habe, ist ein Teil designt, das jetzt quasi das Winkelgelenk abbildet, was ich von draußen drauf snappe und dann quasi das hält.
Ja.
In dem Winkel, wenn es aufgeklappt ist, dann ist es stabil genug.
Ja.
So, wie bin ich vorgegangen? Ich habe ein Foto davon gemacht, möglichst geradeaus, habe das Ganze in Inkscape reingeworfen, habe es quasi Vektor nachgezeichnet, habe mir ein Objekt gemacht und habe es in OpenSCAD und habe es extrudiert und habe den Rand auch in Inkscape gemacht, habe den in SCAD rein, ja, habe ihn extrudiert, habe ihn dran gepackt. So, und das hätte ich eigentlich gerne irgendwie sinnvoller gemacht, weil also das Inkscape natürlich überhaupt kein sinnvolles.
Also, ich schaue jetzt mal, kann man hier Bilder importieren?
Na, ich glaube.
Das müsste ja gar nicht das Bild sein, ich könnte es ja auch mit den Maßen. Also, das wäre jetzt ja gar kein Problem.
Ja, genau, also wenn du es mit den Maßen hast.
Das kannst du aber importieren. Du fängst mit Maßen an.
Ja, also man kann hier Bilder importieren, wahrscheinlich kann man das dann da reinholen, aber dann stimmt der Maßstab nicht. Also,
also ich kann dir gerne das JPEG kurz zukommen lassen von dem Ding, mit dem ich gearbeitet habe.
Ja, dann können wir das ausprobieren.
Mal gucken, ob ich maßt man sowas dann ja irgendwie und sagt, das hier ist jetzt 10 cm und dann muss er das halt passen.
Genau, ich kann nicht nachschauen, was ich da. Nee, das kann ich dir nicht zukommen lassen, als ich ein Bild hängt, meine Unterwäsche.
Oh, das geht natürlich gar nicht.
Okay, also das kommt auf jeden Fall auf, wenn du mir das schickst, kommt es auf jeden Fall auf mediaccc.de. Ja, also mit dem Bild nachzeichnen können wir jetzt im Anschluss noch irgendwie ausprobieren. Ansonsten bei solchen Sachen, also bei vergleichbaren Aufgabenstellungen, die ich in der Vergangenheit hatte, habe ich eine Skizze gemacht und saß mit dem Messschieber irgendwie mit dem Teil daneben.
Also
und
die als Constraints quasi reingehen.
Ja, genau. Und also nur so als, das ist jetzt eine andere Baustelle, aber Iggy hat ja schon eine Weile mit Prusa Slicer gearbeitet und den habe ich jetzt auch angefangen zu benutzen und der hat ja die schöne Funktion, dass man nur einen Teilbereich des 3D-Objekts ausdrucken kann. Und ich hole mir dann die relevanten Teile und drucke halt nur ein Stückchen, damit es schnell geht, damit ich das mal schnell ranhalten kann und sehen, der Winkel stimmt oder sowas. Und das ist mein Workflow, wenn ich sowas mache. Also genau für diese Lampe, die ich vorhin rumgegeben habe, habe ich auch alle Arbeitsschritte mitgebracht. Also das war der erste. Das war quasi nur die eine Hälfte, wo ich geschaut habe, passt der Arm rein und passt es hier mit dem Klappen und dem Bajonettverschluss. Und das war der erste, der war noch dünner stimmen die Maße. Dann habe ich geschaut, ist es stabil genug? Und das hier sind schon alle, die funktioniert haben. Was da noch dazugekommen ist, ist, also das war der erste funktionierende mit Kabelführung. Und dann war nur noch Verschönerung, weil der Druck nicht schön geworden ist, und Abrundung. Und das ist dann auch schon das, was hier oben dran hängt.
Das, dein Gehäuse für das Radio, hast du das auch mal
mitgemacht? Ja, das habe ich auch damit gemacht. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber das ist kurz nach dem hier entstanden, glaube ich. Und das ist so in der Art identisch, würde ich mal sagen, vom Arbeitsablauf. Also ja, genau, die Löcher für die LEDs auf der Oberkante zum Beispiel. Mhm. Die Taster waren, ach so, ja genau. Ja genau, man kann, das ist vielleicht auch noch eine Sache, wenn ich das jetzt auswähle und Export drücke, dann wird das ein STL. Ich könnte aber auch drei Bodies hier haben. Das habe ich ja in dem anderen Dokument. Wo war das hier? Genau, wenn ich jetzt den hier und wo sind die Engelbars? Top. Wenn ich das hier auswähle und Export drücke, dann kriege ich jetzt ein STL, das genau diese gemeinsame Form umschreibt. Und bei dem Cardio-Badge habe ich zum Beispiel den Taster einmal designt als eigenes Objekt und dann Klone an die verschiedenen Positionen, wo ich halt den Taster haben möchte, hingeschoben. Und zum Export wählt man einfach nur so einen Ordner beziehungsweise eine Gruppe, die man definieren kann und exportiert dann die. Das ist dann, ja.
Ich bin vorhin schon am Download gescheitert. Welche Version benutzt du denn jetzt und welche, auf welche Art?
Also ich habe genau, aber nicht direkt runtergeladen. Also ich benutze Arch Linux und da gibt es in Aura ein Aura-Paket, das dieses Up-Image runterlädt und installiert. Und okay, das mache ich damit. Weil da muss ich auch nicht immer gucken, gibt es eine neue Version.
Aber du würdest immer den Current-Bild von GitHub letztendlich effektiv nehmen.
Genau, also es gibt im 0.19 sind schon wieder einige Verbesserungen drin, die in 18 nicht drin sind. Und ich hatte irgendwann mal auf 19 geswitcht und meine Sachen, die ich jetzt gemacht habe, würden auch mit 18 zum Teil nicht mehr funktionieren. Deswegen bin ich jetzt auf 19.
Ich habe das vorhin versucht, ich kam da zu einem toten Link.
Aber also als mein... Ich hatte auch eine Weile, habe ich nicht das Up-Image benutzt, sondern es gibt auch ein Aura-Paket, das aus den Sourcen baut, das dauert halt eine Weile. Das habe ich eine Weile benutzt und dann hatte ich aber mal einen kaputten Bild und konnte nicht mehr weiterarbeiten und dann habe ich angefangen, das Up-Image runterzuladen, manuell erstmal, so als Notlösung und dann habe ich gesehen, ach, es gibt jetzt auch ein Aura-Paket und seitdem bin ich auf dem. Genau. Aber was funktioniert da genau nicht?
Ich bin auf GitHub, kannst du mal machen. Und die Release 0.19 führt zu einem 4.04 in GitHub.
Ich sehe hier gar keine 0.19-Version im AOR. Ist das das Streetcard oder das Streetcard-Git, was du nimmst?
Ich bin, glaube ich, ungefähr, das klingt schon mal gut, ungefähr da bin ich.
Wenn das ich noch nicht. Würde. Der Myzi3 hat das beste Internet.
Bei mir geht's aber.
Das ist doch weit und weit bekannt.
Welchen bist du denn? Bist du im WLAN?
Ich bin im Kabel.
Achso. Wir haben nur WLAN.
So, jetzt hier. Also genau, unter FreeCut Releases und da gibt es 0.19 Pre-Release und da gibt es hier unter Assets gibt es das hier.
Ah, okay. Ich habe da oben auf Up-Images geklickt.
Wo denn?
Da bei Linux.
Halt. Wo, da Linux, ach da, ja, das ja. Da.
Und das gibt dann zu Releases. Kommt dann, gut ist das.
Schauen wir mal.
Und da gibt es tiefer in 0.19, genau, hier Current Devil Version, und das gibt es nix.
Da oben. Okay, ja, also ich, ja. Wo ich es benutzt habe, habe ich es auch hier runtergeladen. Genau.
DMG, das läuft ja auch auf Mac OS.
Das läuft auch auf Windows, glaube ich.
Wow.
Ja.
Das ist sowas, sowas gibt.
Genau. So, mein Anduder ist leer. Ich brauche jetzt ein Getränk. Ich glaub, durch oder gibt es noch ganz dringende Fragen? Nein, gut. Ja, danke schön für die lange Aufmerksamkeit und ich bin gespannt auf eure Vorträge bei den nächsten Hack Fridays.